So. Wird ja eh eine kurze Folge.
Ja, ich denke. So wie immer. Miami's got the top, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always in control. And when you say Miami, you're talking Super Bowl. Cause we're the Miami Dolphins, Miami Dolphins, Miami Dolphins. Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive. Euer Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja die geilsten Rookies der Welt gesigned hat inzwischen. Das habt ihr auch letzte Woche nochmal bei unserem kurzen Interview mit Jan Wegwerth mitbekommen. Wenn ihr da das Interview noch nicht gehört habt, gerne aus der letzten Woche nochmal reinhören. Da haben wir nochmal, ich glaube, alle Infos zu unseren Rookies nochmal von einem wirklich, von dem deutschen College- und NFL-Draft-Experten bekommen. Und ja, wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Micho wieder mitgebracht. Moin, Micho.
Guten Tag.
Ja, und Tobi ist nicht da. Tobi muss sowas irgendwie seinem Zweitjob, also Podcasten ist ja sein Hauptjob eigentlich. Man muss seinem Zweitjob nachgehen, deswegen kann er heute nicht dabei sein. Kaum ist der Draft vorbei, hat Tobi sich jetzt hier erstmal abgemeldet. Das ist schon frech, ja. Muss ich ihm wohl in sein Hausaufgabenheftchen mal einen kleinen Eintrag schreiben. Aber ja, das soll uns nicht davon abhalten, trotzdem 3 Stunden jetzt aufzunehmen. Wir sind noch ein bisschen früher dran als sonst, also nach hinten ist genug Zeit. Und ich würde sagen, wir gehen in die News. Und in die News gehen heißt diese Woche, dass es da gar nicht so viel gibt, außer dass wir die Siebtrunden-Picks und unsere Undrafted Free Agents unter Vertrag genommen haben. Jalen Waddle ist schon unter Vertrag genommen. Also da ist jetzt wenig. Das ist jetzt soweit. Chris Greer legt da gut los. Beim Rookie Camp waren sie alle. Und ja, aber bevor wir jetzt auf die Camps noch zu sprechen kommen, haben die Dolphins sich einen neuen Spieler geholt. Und zwar Trill Williams, der bei den New Orleans Saints als Undrafted Free Agent aufgetaucht ist und dort aber durch den Leistungstest, hätte ich fast gesagt, durch den Medizincheck gefallen ist. Und ja, ist ein Cornerback, der bei Syracuse gespielt hat. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Eigentlich so 4. bis 7. Runde, also 4., 5. Runde war schon so, wo manche ihn gesehen haben. Und der ist jetzt halt undrafted free agent gegangen. Ich denke, man könnte sagen, dass ja hier einfach die Flexibilität wieder ein Nachteil war, weil niemand so genau weiß, wo stelle ich den hin. Der hat auch, die Sample Size ist relativ klein. Er hat hauptsächlich als Slot-Cornerback tatsächlich gespielt. Aber er wird auch nicht selten als Safety gelistet. Hat überall an der Line hat er ein paar Snaps bekommen. Wie gesagt, hauptsächlich so, ja, 2/3 seiner Snaps im Slot. Als purer Corner wurde er immer weniger eingesetzt. Das ist halt wirklich dann fragwürdig. In der Box wurde er letzte Saison deutlich häufiger eingesetzt und auch als Free Safety wurde er ab und zu eingesetzt. Also eine sehr flexible Waffe, ein athletischer Freak, so ungefähr. Also er ist zwar durch den Medizincheck gefallen, aber von seiner physikalischen Komponente her ist er schon sehr, sehr stark. Technisch ist das nicht ganz so stark und ja, wenn man von Ball Production spricht, dann spricht man auch nicht von ihm. Also die Athletik ist sehr, sehr stark, aber das alles, was sonst um die Athletik herum passiert, die Technik und so weiter und so fort, das ist so ein bisschen, ja, nicht ganz so stark. Also er hat zwar seine Stärken zum Beispiel im Spiegeln von seinen Gegnern, aber das ist so technisch das Einzige, was raussticht. Ja, Micho, wir haben jetzt noch einen Cornerback. Spielen wir demnächst nur noch mit Cornerbacks in der Defense?
Weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Also, er wird natürlich als Safety gelistet, kann wohl beide spielen. Letztendlich ist es einfach ein Shot wert, oder? Also, man bekommt ihn für wenig, ist ein geringes Risiko. Im Notfall cuttet man ihn halt wieder. es gibt ja diesen schönen Spruch, ne, man kann nie genug Cornerbacks brauchen, man kann auch nie genug Defensive Backs generell brauchen. Ihr wisst ja, dass ich immer sage, auf Safety bräuchten wir meiner Meinung nach noch Verstärkungen, gerade jetzt, nachdem auch Bobby McCain weg ist. Und also da reiht er sich ein in eine Reihe, die nicht besonders gut ist. Wir haben da nicht besonders viel Tiefe. Warum soll man es nicht ausprobieren? Wenn es nichts ist, hat man halt nichts verloren. Von daher, wir werden, glaube ich, nicht mit 6 oder 7 Cornerbacks spielen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir regelmäßiger oder öfters, je nachdem, gegen wen wir schon natürlich spielen, auch mal mit 6 Defensive Backs auf dem Platz stehen. Und dann kann man natürlich was brauchen.
Das ist ja schon mal ein kleiner Teaser für das, was im Verlauf der Folge noch kommt. So, das war aber jetzt zu Trill Williams. Vertragliche Details dürfte für sehr, sehr wenig Geld spielen, eben weil er als Undrafted Free Agent ging. Die Saints wollen ihn tatsächlich auch noch mal sein, aber ja, also es ist ein Spieler mit Potenzial und man probiert's aus. Ich finde den Move gut, weil er halt eigentlich nicht schlecht ist. Aber ja, man muss jetzt aber sehen, was dahinter steckt. Und ja, unser Headcoach sagt ja auch, man kann nie genug Cornerbacks haben. Dementsprechend ist es ein, wie ich finde, sehr, sehr schöner Move. Ein sehr, sehr schöner Move war auch die Nachricht, wie ich fand, dass knapp 70 Spieler an den freiwilligen Trainingseinheiten der Miami Dolphins teilgenommen haben. In Absprache mit Brian Flores, dass man insgesamt vielleicht ein bisschen die Intensität ein bisschen geringer hält. Ist vielleicht gar nicht verkehrt. Und dafür waren halt 70 Spieler da. Micho, 70 Spieler bei einer freiwilligen Trainingseinheit. Was sagt dir das? Oder wie empfindest du das?
Ich weiß, dass jetzt natürlich wieder der Hype groß ankommt und sagt, ja, die brennen alle, die wollen alle unbedingt für Flores spielen. Ich erwarte das gerade von jungen Spielern, erwarte ich, dass die bei diesen, in Anführungszeichen, freiwilligen Trainingseinheiten dabei sind und sich zeigen, die haben die eh wenig Zeit für, gerade in Corona-Zeiten. Alte Spieler, die massenhaft Erfahrung mitbringen, die wissen, wie die ihren Körper auch steuern müssen, wie das Ganze reguliert werden muss, die können sich leisten, sowas auszulassen, auch natürlich nach Rücksprache mit den Coaches. Aber ansonsten haben bei diesen, ich sag's nochmal in Anführungszeichen, freiwilligen Trainingseinheiten in meinen Augen jeder da zu sein. Wer nicht dabei ist, kann gehen. So sehe ich das als von der Jobauffassung her. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, es gibt, es ist doch schon mal gut, dass die es machen und das ist auch richtig. Es ist gut, dass sie es da auch machen. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, von wegen, das ist ein außergewöhnlich tolles und gutes Signal. Es ist aber auf jeden Fall auch kein schlechtes Signal. Das muss man auch ganz klar sagen.
Tatsächlich, es sind von vielen Teams tatsächlich, die gar nicht sowas machen. Ich lese hier gerade nämlich noch was quer, weil eigentlich standen die Dolphins auf einer Liste der 21 Franchises, die keine Voluntary Off-Season Workouts anbieten. Anscheinend hat sich das aber für die Dolphins geändert. Und ich weiß nicht, ob es die Spieler waren, die da auf Flores zugekommen sind. I don't know. Aber ich habe gerade noch einen anderen Bericht offen vom 17. Wir haben heute den 19. Mai vom Montag. Ungefähr 70 Spieler sind auch am Montag bei den Raiders gewesen. Also der Herr Gruden scheint dort auch sehr beliebt zu sein, was das angeht. In jedem Fall kann man das aber auch als Spieler nutzen. Und das ist jetzt vielleicht eine Überleitung zu einem kleinen anderen Thema, was mir jetzt gerade spontan einfällt.
Ja, Moment. Ich wollte ja gerne noch kurz was zu sagen. Und zwar, ich meine, wir haben beide Sport gemacht, Rico. Wir haben beide auch Leistungssport gemacht. Und mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber egal, was für eine Sportart. Wenn dein Coach gesagt hat, ach, wisst ihr was? Wer Lust hat, kann mit mir ja, wir haben am Wochenende kein Spiel oder sowas, kann mit mir am Montag, wir haben Dienstags und Donnerstags Training, am Wochenende haben wir kein Spiel. Wer Lust hat, kann ja am Montag mal mitkommen zu einem Waldlauf. Und ich kann dir garantieren, diejenigen, die aus einem guten Grund, die ohne guten Grund bei diesem Waldlauf gefehlt haben, der natürlich vollkommen freiwillig war und nur wer Lust hatte, die hatten bei den nächsten Trainingseinheiten wenig zu lachen oder haben bei den nächsten Spielen auch weniger Spielzeit gehabt. Also von daher, diese Freiwilligkeit finde ich irgendwie seltsam in dem Bereich. Also das finde ich, sollte man nicht so hochhängen. Sorry,
das ja, einwerfen. Ich glaube, das sollte man inzwischen ein bisschen anders sehen. Also ich habe tatsächlich dadurch, ich habe momentan so ein paar Diskussionen immer nebenbei. Eine tatsächlich heute, also Mittwoch, wie gesagt, die Jungs vom Saturday Kickoff, da bin ich ja auch Unterstützer. Deswegen bin ich da in der Gruppe drin, deshalb die Insights. Da gab es jetzt aber auch die Diskussion zum Beispiel über College Football und wieso sollte man denn noch überhaupt, wenn man ein gutes Jahr als College-Spieler gehabt hat, noch weiter im College spielen? Man könnte doch den Rest aussitzen, weil man wird sowieso hochgezogen, weil man hat ja gezeigt, dass man es kann. Und ich will die Diskussion hier jetzt gar nicht aufmachen. Aber es ist in der heutigen Zeit, ich sag mal so, das Denken und das Handeln wird deutlich effizienter gestaltet. Ja, das heißt, man skippt dann halt auch mal was. Und ja, da muss man kein Fan von sein. Und ich bin da auch ganz deiner Meinung. Ich bin da auch noch in dieser Zeit groß geworden. Ich habe Training gehasst, aber mei, wenn da mal was war. Man hat ja sonst nichts zu tun, weil nach dem Kriege, wir hatten ja nichts. Und dementsprechend, ja, war da auch halt dann, bin ich da auch hingegangen. Ne? Und ich wollte aber noch mal zu einer anderen Sache, und zwar auch zu freiwilligen Trainingseinheiten. Die Spieler halten sich ja, in der Regel halten sich die Spieler ja, außer sie heißen Eddie Lacy, halten die sich ja über die freie Zeit ja auch fit. Also natürlich direkt nach der Saison machen die alle so ein bisschen Refreshment. Man lässt sich vielleicht operieren, man macht gewisse Physios. Man bringt den Körper wieder auf einen Stand, wo man sagen kann, mit sowas kann ich arbeiten. Und dann beginnt ja wieder das Training. Ja, die machen ja alle mit ihrem Personal Trainer Workouts. Ich weiß nicht, ich folge zum Beispiel JJ Watt auf Social Media, was der da immer mit seinen Brüdern dann an Workouts, Workout-Stories postet. Also da ist halt jeden Tag Action. Und ja, jetzt sind diese OTAs. Und ich denke, dass alle Spieler das so ein bisschen dankend annehmen aufgrund des Falls von Javon James. Weil da ist ja momentan, ich weiß nicht, bist du da im Thema, was da momentan gehaltstechnisch abgeht?
Ich ging darum, es ist keine Team-Facility-Verletzung, also keine
bei
Aktivitäten-Verletzung. Und deswegen geht man davon aus, geht Denver davon aus, dass er sein garantiertes Gehalt nicht bekommen soll oder so, ne?
Korrekt. Und das ist jetzt natürlich eine Sache. Man hält sich halt fit fürs Team. Also das ist wirklich ein Ding, was jetzt, ich denke, das wird uns jetzt so ein paar Monate, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall ein paar Wochen erstmal begleiten, beziehungsweise vielleicht auch Monate, weil da wird es wahrscheinlich ein Gerichtsurteil zu geben. Ich denke, man wird sich so nicht einigen, es sei denn, die Denver Broncos sagen, ja, okay, hier hast du 5 Millionen oder hier hast du die voll 10. Ich weiß es nicht, was er da anstrebt. Aber wenn man sich nämlich außerhalb der Team-Facilities bei einem freiwilligen Training von sich selber, also ich sag mal, JJ Watt trainiert jetzt und dem fällt die Hantel auf den Fuß und der kann deswegen erstmal eine Saison nicht spielen, dann würde er kein Gehalt kriegen, weil das freiwilliges Training, da kann das Team nichts für. Das Team hat ihn da nicht zu gezwungen, ja. Das ist so ein bisschen so die Aussage dahinter. Aber klar, ich sag mal, die Teams, was passiert, wenn du nicht trainierst? Du wirst halt aussortiert. Dementsprechend bist du ja, ist indirekter Druck da. Und das ist halt dann so ein bisschen meh, finde ich. Aber, und das ist halt, warum ich diese OTAs, um darauf zurückzukommen, ist da, also nehmen die Spieler vielleicht auch das jetzt gerade dankend an, direkt in die OTAs zu gehen, um halt beim Team zu trainieren, um, falls was passiert, kann man halt sagen, ja, hey, Team-Facility, Team-Training, ich bin verletzt, ich kriege trotzdem mein garantiertes Verletzungsgeld. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum einige Spieler sich das jetzt eher geben als vielleicht in den letzten Jahren?
Finde ich aber schwierig, weil du kennst natürlich die Vertragssituation von Javon James nicht. Ich will jetzt nicht mit irgendwelchen Incentives anfangen oder so, das Thema hatten wir ja schon mal. Aber eigentlich geht's ja, in der Regel sind bestimmte Non-Football-Aktivitäten, vor allen Dingen was Sportarten angeht, verboten. Und es ist halt so eine Grauzone. Wenn du sagst von wegen, du machst freiwilliges Training, das wird irgendwo erwartet. Wenn nicht ausdrücklich drinsteht, zum Beispiel, dass er Übungen nur unter Anleitung oder sowas von einem Coach oder sonst irgendwas machen darf, weil es gab ja auch schon Vorverletzungsgeschichten. Solche Sachen werden eigentlich alle vertraglich geregelt. Und wenn in dem Vertrag halt eben nichts drin stand und oder je nachdem, was im Vertrag geregelt war, da muss man dann eben gucken, ob die Franchise das Recht dazu hat, das Gehalt zu kürzen. Ich habe ja, jetzt wollen wir mal ganz kief hier in die Boulevard- oder Trickkiste greifen, ich habe ja einen ganz anderen Verdacht. Ich habe ja einen Verdacht, dass es tatsächlich keine Trainingsverletzung war, sondern bei irgendwas war, was Jorman James vielleicht gar nicht machen durfte. Vielleicht hat er das auch versucht zu verschleiern, weil er das weiß oder wie auch immer. Denn es ist meistens, meines Wissens nach, der erste Fall, wo es heißt, wo eine Franchise sich um ein garantiertes Gehalt drücken will. Aber es ist der erste Fall, wo es dann so heißt, so nach dem Motto, ja, weil du freiwillig trainiert hast oder so. Von daher glaube ich, dass da tatsächlich noch ein bisschen mehr hintersteckt. Ist aber nur rein reiner Verdacht, reine Vermutung ins Blaue geschossen.
Na, ich denke, unser Boulevard-Journalist könnte uns da mehr sagen. Aber der ist ja leider heute nicht da. Aber klar, das kann natürlich sein. Und ich meine, es ist ja auch immer so, J.J. Watt spielt zum Beispiel, also es wird so eine J.J. Watt-Folge jetzt, also er spielt viel, viel Golf. Ja, also da kannst du dich halt nicht so viel bei verletzen und er geht halt ins Gym. So, und ich meine, es gibt ja genug Footballspieler, wenn du da mal auf ihre Instagram oder whatever da TikTok oder was weiß ich gehst, die halt Basketball spielen, die sonst was spielen, wo du denkst, okay, will ich das als Team? Eher weniger. Also ich meine, dass sie kein Eishockey
spielen. Skifahren weiß ich noch, was so ganz extrem war.
Ja, wieder ist okay. Ist halt, will ich das als Team? Eher selten, ja. Aber es ist halt schwierig, weil machen wir uns nichts vor. Du bist in deinen 20ern meistens, es sei denn, du bist Quarterback, dann spielst du halt bis du 50 bist, aber so, ich sag mal, bis 35, also normale Spieler außerhalb der Quarterback-Szene, so 33, sag ich mal. Ne? So in der Zeit, das ist halt die in Anführungsstrichen coolste Zeit, weil du da am mobilsten bist, also nicht, dass man mit 50 nicht noch Skifahren kann, aber es fällt einem in der Regel, ja, wahrscheinlich etwas schwerer. Ich meine, ich kann sagen, okay, so viel gelaufen, wie ich jetzt mit 29 bin, bin ich noch nie. Dementsprechend sind meine Ende 20er und Anfang 30er wahrscheinlich deutlich fitter als die Anfang 20er. Und 19, also meine Teenager-Jahre sozusagen. Das muss nichts heißen, aber ich kann das schon verstehen, dass manche Spieler dann sagen, ich will aber jetzt mal ein bisschen Skispringen ausprobieren oder was weiß ich. Alles ein bisschen schwierig und ja. Weiß ich, wie persönlich siehst du das? Also findest du das gerechtfertigt, wenn Franchises gewisse Sportsachen untersagen? Oder ja. Sagst du, okay.
Ganz klar. Also die Leute, die Spieler, machen wir uns nichts vor, selbst die Spieler, die teilweise undrafted kommen, selbst die, die im Practice Squad landen, verdienen verglichen mit uns ein Schweinegeld. Also ich glaube, so ein Practice Squad Spieler kriegt, glaube ich, mindestens $1,500 die Woche. Ja? Das sind mal eben flott $6,000 im Monat. Ja, Dankeschön. Das erreiche ich auch nicht damit. Also von daher, und man verdient halt immer mehr, ja. Die verdienen schon relativ viel Geld für etwas, was sie in der Regel, ne, wir hatten da ja schon mal drüber geredet, dass es da auch Ausnahmen gibt, für etwas, was sie in der Regel sehr, auch noch sehr, sehr gerne machen. Und gerade die Spieler, die gedraftet worden sind oder die Top-Verträge bekommen, die Franchise baut auf sie, die Franchise baut auch mit ihnen etwas auf und die Franchise hat ein Recht darauf, auch die volle Leistung zu bekommen. Und tatsächlich gibt es das teilweise sogar hier in Deutschland bei Berufen. Also ich werde nie vergessen, umgekehrt, ich hatte einen Mannschaftskollegen, der war tatsächlich Handwerker, der war Elektriker. Und bei dem hat der Chef gesagt, nach 3 Jahren, wenn du noch einmal mit einer Sportverletzung bei mir ausfällst, kündige ich dich. Weil man steht halt einfach dem Arbeitgeber nicht zur Verfügung. Und genau dasselbe ist es umgekehrt. Und bei der Menge an Geld, die die einfach verdienen, ist es natürlich auch ein gewissermaßen Schmerzensgeld, dass die halt auf andere Aktivitäten dementsprechend verzichten müssen. Die müssen, und das erwarte ich von so einem Profisportler, das erwartet man eigentlich von jedem Sportler auf einem gewissen Niveau, alles andere dem Sport unterordnen. Und ich finde es traurig, dass es leider im American Football genug gibt, die es da nicht können. Und ich will auch gerne hier den Vergleich zu anderen Sportarten ziehen, die ich zum Teil auch selbst erlebt habe. Und es ist nun mal so, es gibt mehr Leute mit Talent, die gescheitert sind, weil sie das genau das halt eben nicht konnten, im Vergleich zu den Leuten, die genau alles dem Sport untergeordnet hatten und weniger Talent haben und weitergekommen sind. Also da gibt's in jeder Sportart, glaube ich, massenhaft Vorstellungen. Und ich finde, die Franchise hat, das ist Humankapital, wenn man es wirtschaftlich betrachtet, hat ein gutes Recht, da ihr Kapital zu schützen. Und ich weiß nicht, Rico, kennst du die Fernsehserie Ballers mit Dwayne The Rock Johnson?
Ich habe ein paar Folgen gesehen irgendwann mal.
Spielt ja schön, weißt, in Miami.
Ja, ich wollte es tatsächlich mal, läuft die auf Netflix?
Ich habe keine Ahnung, ich habe die DVDs hier.
Du weißt, ich bin DVD-Sammler. Okay. Das weiß ich. Das habe ich ja schon mal gesehen auf Fotos. Das ist schon ziemlich beeindruckend, die Videothek, die du da hast. Ich hatte es angefangen und dann hatte ich mir für Haus des Geldes, hatte ich mir Probemonat Netflix gemacht, weil ich das dann in einem Monat einfach durchgesuchtet habe. Die 4 Staffeln bisher. Und bin dann zwischendurch Ballers angefangen und dann war halt das Probeabo zu Ende und es hat mich nicht so gecatcht, dass ich da weitergeschaut habe. Ich habe aber auch nur die ersten 2-3 Folgen gesehen. Ja,
dann hast du ein bisschen was verpasst. Also klar, es ist jetzt nicht die großartigste aller Serien, aber für jemanden, der Football liebt, ist es schon cool. Es zeigt vor allem, wie die Hintergründe waren. Und da gibt es in der zweiten Staffel halt eben eine Story-Arc. Der ist in der Beziehung recht interessant. Dwayne, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt. Ist
okay, ja, also an der Stelle kurzer Spoiler-Alert natürlich.
Ne? Ja,
also genau. Jeder, der das noch gucken will, ich lasse mich jetzt spoilern.
Ja, es ist also so, ja, ist noch gar nicht so dramatisch. Es geht auf jeden Fall darum, dass Dwayne Johnson in seiner Funktion als Agent einen Spieler berät, der Defensive End bei den Dallas Cowboys ist. Großes Talent und so weiter. Und es geht dann wohl gerade um einen neuen Vertrag. Und der Typ spielt halt eben Gotcha, also Paintball, außerhalb der Saison, was ihm vertraglich auch verboten ist. Und dabei stürzt er von dem Baumstamm und ihm reißt die Achillessehne. Und er hat auch sofort absolute Panik. Was passiert? Ich verliere jetzt meinen Vertrag. Ich kriege keinen neuen Vertrag. Ich werde gecuttet. Ich kann meine Sachen nicht mehr bezahlen, weil da geht es auch darum, dass die alle verschwenderisch mit Kohle umgehen und so weiter. Und das ist genau diese Situation, die wir jetzt gerade mit Roman James haben und die das Ganze irgendwo auch, finde ich, beschreiben, in die Richtung geht. Das heißt, jeder, der da irgendwie tatsächlich nochmal Interesse hat, ich finde, das ist nämlich, es ist keine super spannende Actionserie, aber sowas bereitet diese Serie recht gut auf. Das ist, meine ich, die zweite Staffel, wo man da echt mal hintergucken kann.
Okay.
Nur so als Tipp. Das war jetzt auch kein großartiger Spoiler. Und ich frage mich, wie du die Leute, die jetzt abgeschaltet haben, wieder dazu kriegst, einzuschalten, weil die sehen nicht, wenn du irgendein Zeichen machst. Dass der Spoiler vorbei ist.
Sehr gut. Das ist richtig. Die haben halt Pech gehabt, ne? Also die, oder wir haben Pech gehabt, dass sie uns dann. Die denken ja jetzt nicht, die ganze Folge ist der Spoiler. Die drücken dann dreimal
wahnsinniger Spoiler, das muss man auch dazu sagen.
Ja, die drücken ja dreimal auf weiter und dann ist gut. Also dann hast du ja 30 oder 45 Sekunden rum und dann funktioniert das wieder. Ja, das war jetzt die Geschichte zu den OTAs. Die Spieler, die wir gesigned haben, das ist das. Und ja, da haben wir auf Patreon. Also, wir haben vorhin schon von Unterstützung gesprochen. Wenn ihr uns unterstützen wollt monetär, dann könnt ihr das über Patreon tun. Schon ab 2,50 Euro pro Monat ist das möglich. Und tatsächlich der nächste Patron, beziehungsweise die nächste Patronin, so heißt es dann auf Deutsch, wäre tatsächlich die Nummer 10. Also dann hätten wir quasi Geburtstag, könnte man so sagen. Uns freut's. Danke an alle, die dabei sind und danke an alle, die da noch gerne zukommen möchten. Und wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Wir haben auf jeden Fall unsere Patrons gefragt, was für Themenwünsche ihr denn für die Offseason habt. Und da werden wir diese Woche mit anfangen. Und nächste Woche geht's, das spoiler ich jetzt schon, ich mache heute nur Spoiler-Alerts und die Leute wollen gar nicht wissen, was nächste Woche passiert. Ich sage es trotzdem. Weil ich hoffe, dass Tobi nächste Woche wieder mit dabei ist, weil das ist so eine GM-Geschichte. Matthias hat nämlich gefragt, gefragt, was ihn interessieren würde. Also, es wären unsere Einschätzung zu frühen, also unsere frühen Einschätzungen, nicht unsere Einschätzung zu frühen Geschichten, sondern frühe Einschätzungen zu potenziellen Cut- und Trade-Kandidaten, natürlich neben den UDFA-Spielern und ob wir nochmal auf dem Free-Agency-Markt zuschlagen würden. Das werden wir auf nächste Woche verschieben. Ich meine, es kann natürlich sein, dass wir jetzt ein, zwei Spieler, was passiert jetzt in der Woche, aber ich denke, die Cut-and-Trade-Kandidaten und auch die Free-Agency ist ja jetzt aktuell tatsächlich noch etwas, jetzt ist ja tatsächlich die tote Zeit. So Juni, Juli fängt das Ende Juni, Juli, August, wenn es da wirklich mit dem Training, wenn die ersten leichten oder schweren Verletzungen dazukommen, dann kommt die Free Agency nochmal richtig, richtig in Fahrt. Dementsprechend, da werden wir nächste Woche drauf eingehen, dann kann Tobi auch Zahlen, Daten, Fakten spielen. Ich fand es auch gut, dass er letzte Woche das Klischee des General Managers, was wir vorher noch so leicht ironisch ja, eigentlich gesagt haben, dass das genau bestätigt hat. Es hat sehr, sehr gut gepasst. Worum geht's in dieser Folge? Und ich denke, der Titel der Folge wird's wahrscheinlich schon verraten. Und zwar, der Martin fragt nach Erklärungen für Spielerpositionen, zum Beispiel die verschiedenen Linebacker, die Systeme und ob Spielerverpflichtungen von den Dolphins, also Free Agency und Draft, ob da irgendwas darauf hindeutet, dass es einen Wechsel im System gibt oder ob das auf irgendwas im System hindeutet. Und da ist Micho natürlich heute der große Experte für und ich werde ihn da ein bisschen die Fragen und Antworten aus den Rippen leiern. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns erstmal auf die Defense oder möchtest du mit der Offense anfangen, Micho?
Das ist mir relativ gleich. Wie du möchtest, das geht eh immer fließend ineinander über, glaube ich.
Ich glaube, wir fangen einfach dann mal mit der Defense an, weil das ja, ich sag mal, weniger innovativ will ich nicht sagen, aber es gab eine sehr, sehr lange Zeit, inzwischen weicht es sich ja so ein bisschen auf, aber eine sehr, sehr lange Zeit gab es die sogenannten 3-4 und 4-3-Systeme. Und die sind ja auch heute noch, das ist ja so das Erste, wenn du auf eine Defense guckst, ist es eine 3-4 oder eine 4-3-Defense. Aber was heißt das überhaupt, Micho?
Ja gut, also wir reden da von der Front 7. Das heißt, wir haben im Prinzip 7 Spieler, die halt diese Front 7 bilden. Und wie diese Spieler aufgeteilt sind, das ist halt eben das 4-3 oder 4-3-System. Wir reden da von der Defensive Line, also den vorderen 4 Spielern. Oder 3 Spielern und halt eben den Linebackern, back the line, das heißt Unterstützung der Linie, die Linebacker, die dann dahinter stehen. Und je nachdem, ob das 3 oder 4 sind, hat man halt eben 4-3, wenn es vorne 4 Defensive Men sind in der Line und 3 Linebacker oder halt eben 3-4, wenn man vorne 3 Linemen hat von den großen schweren Jungs und hinten 4 Linebacker. Und dementsprechend ändern sich zum Teil auch die Aufgaben ein bisschen.
Na, das ist ja schon mal sehr gut zu wissen. So, jetzt fangen wir einfach mal vorne an. So, jetzt habe ich einmal 3 Linemen und einmal 4 Linemen. Das heißt ja jetzt, das würde ich jetzt sagen, wenn ich 4 habe, habe ich 2 Defensive Tackle und 2 Defensive Ends. Und wenn ich jetzt 3 habe, dann habe ich 1 Defensive Tackle und 2 Defensive Ends. Oder wie setzen die sich zusammen? Also ja, genau. Ist das immer so oder?
Ja, also okay. so sagt man es. Es gibt natürlich immer, du hast das vorhin schon angedeutet, in jedem System gibt es da eventuelle Abweichungen. Aber in der Regel ist es so, wenn ich 4 Mann an der Line stehen habe, die 4 Linemen, dann habe ich halt eben 2 Defensive Tackle und 2 Defensive End. Und ich habe in der Regel, wenn ich eine Dreierline habe, habe ich einen einzelnen Defensive Tackle. Das ist dann in der Regel der sogenannte Nose Tackle. der auch oftmals in der Null-Technik steht, das müssten wir dann gleich auch noch erklären, und halt eben zwei Defensive End.
Heißt Zero-Technik, heißt das, dass der überhaupt keine Technik kann?
Ja, also die ist natürlich etwas schwer, ohne Bilder zu erklären. Wenn man, jetzt kommen wir nämlich doch zur Offense-Seite, wenn man sich da anguckt, da hat man ja in der Regel die fünf Offensive Linemen, die nebeneinander stehen, und weil die ja nicht Schulter an Schulter stehen mit engem Körperkontakt, weil da könnten sie sich ja gar nicht bewegen oder sowas und könnten auch nicht genug Fläche einnehmen, stehen die so, und zwischen denen ist immer so ein kleines bisschen Platz. Das ist die Lücke und das ist die sogenannte Gap. Und da fängt man halt eben an, dann hat man dann zum Beispiel das Gap, das zwischen dem Center, der in der Mitte der Offensive Line ist, und den beiden Guards jeweils links und rechts, ist dann das A-Gap, dann gibt es das B-Gap, man zählt dann immer nach außen, B-Gap, C-Gap und so weiter. Und je nachdem, wo dann der Defensive Lineman steht, spricht man von der Technik, und Nose-Tackle steht halt genau Nase an Nase dem Center gegenüber, und das ist dann halt eben eine Null-Technik. Und wenn man halt dann eben weitergeht und sagt, okay, ich gucke jetzt halt mal eben, wie es aussieht, wenn ich jetzt mich positioniere, dass ich in den Lücken stehe, dann hat man die ungeraden Nummern, dann hat man eine One-Technik, eine Three-Technik, also genau in den Gaps. Und wenn man den Spielern gegenübersteht, gibt's dann noch die, gibt's dann halt eben die geraden Nummern, eine Two-Technik und so weiter. Das heißt aber erstmal nur, wo die Spieler sich aufstellen. Das heißt noch nicht, wie die Spieler später attackieren, sondern es ist erstmal nur grundsätzlich die Aufstellung. Und deswegen gibt's auch dieses, diesen Gedanken, dass ein Spieler halt eben, das ist ein One-Technik-Spieler. Oder das ist halt eben ein Zero-Technik-Spieler. Und er kann aber keine Five-Technik spielen. Weil je nachdem, wo man steht, sind halt manche Dinge wichtiger als andere. Eben Speed oder halt Masse oder halt reine Kraft. Dann kommt natürlich noch die Systemfrage dazu. Aber das ist erstmal so ziemlich das Erste, was wichtig ist. Ja?
Okay. So,
dann vielleicht noch, wenn wir schon bei der Technik sind, gibt's halt noch eine ganz wichtige Unterscheidung. Dann gibt's die Five-Technik. Das ist also im Prinzip außen, wo es im Grunde genommen gar keine Gap mehr gibt, und zwar auf der sogenannten Weak Side der Offensive Line. Da steht die Five-Technik außen, und die Seven-Technik steht halt zwischen dem letzten Offensive Tackle und dem Tight End, somit auf der Strong Side. Aber die Weak Side und Strong Side kannst du bestimmt erklären, Rico, oder?
Aber doch, das kriege ich noch gerade so hin. Ja?
Ich will jetzt auch die Leute nicht langweilen. Also du musst mich gerne stoppen, wenn ich zu sehr in irgendwelche Basics gehe, die wir voraussetzen müssen.
Nee, ich glaube tatsächlich, dass wir doch in den letzten Monaten und gerade in diesem Jahr noch einige neue Zuschauer, also der Football an sich, Zuschauer und wir auch Zuhörer dazu bekommen haben, wo das, glaube ich, einfach mal auch interessant ist, die Basics ein bisschen noch mal auszurollen und zu schauen, ob das bei uns im Roster so auch vorhanden ist oder ob wir da überhaupt nichts haben, was auf irgendwas hindeutet. Aber
wenn wir da nochmal vertieft drauf eingehen sollen, richtig mit Bildern und eventuell vielleicht sogar mit kurzen Videoschnipseln oder sowas, dann wäre es natürlich ein reines YouTube-Video oder so. Dann müsste man das so machen. Dann schreibt es doch in die Kommentare oder schreibt es über Facebook. Wie auch immer, sagt uns Bescheid. Dann könnten wir uns das für die Offseason nochmal überlegen, da nochmal in die Tiefe zu gehen.
Richtig, dann nehmen wir uns ein paar Spielzüge raus und analysieren die mal so ein bisschen. Das hatte ich jetzt für den Jörg schon mal gemacht. Er hatte mich gefragt nach einem Spielzug und habe ich den mal eben, warum wir da wie gelaufen sind. Es war der Spielzug gegen Jacksonville in Woche 3, 3. und 1 vor der gegnerischen Endzone. Ja, und das habe ich mal so ein bisschen. Und da müsste ich, da haben wir auch schon mal drüber diskutiert, wenn ihr da ein Tool habt, womit man so Sachen mit Pfeilen und so weiter und so fort, dann würde uns das natürlich weiterhelfen. Weil ich habe bisher tatsächlich auch nicht viel Zeit investiert, um sowas zu suchen. Aber wenn wir sowas hätten, wäre es natürlich cool. Das dazu. Strong Side, Weak Side. Ja, man hat ja fünf O-Liner. Und relativ simpel erklärt, die Strong Side ist da, wo der Tight End steht. Also da, wo ein Überhang, ja, also wo die Line sozusagen verstärkt, in Anführungsstrichen, ist, weil sie ein Spiel auf der Seite mehr hat. Die Weak Side ist die schwache Seite. Da stehen dann halt nur der Guard und der Tackle in der Regel. Ja, Das Ganze wird dann immer etwas komplizierter, wenn man halt keine Tight Ends da stehen hat oder sowas, dann gibt's das nicht oder ganz zwei. So. Oder zwei an beiden Seiten, das ist dann, aber zwei auf einer Seite ist dann auch wieder eindeutig. Aber wenn du eine geometrisch, nicht geometrisch, sondern doch, wenn du eine gleiche Seiten, also Spieleanzahl auf beiden Seiten hast, dann ist das immer, also haben wir das beim Football, haben wir da keine Strong oder Weak Side gesagt oder sondern haben das einfach unser Linebacker oder wir als Line haben das selber festgelegt, was die Strong und die Weak Side ist. Ja, das zu Strong und Weak Side. Ja, es gibt dann aber auch sowas wie Strong Side und Weak Side Linebacker, Inside Linebacker, Middle Linebacker, Sam, Mike, Mick, und so weiter und so fort. Also die Leute hinter der D-Line, ja, die sich dann Linebacker nennen. Micho, da ich habe jetzt 10.000 verschiedene Sachen gesagt. Ist das alles das Gleiche oder unterscheiden die sich? Oder wo also, muss ich auf was achten?
Da antworte ich mit einem großen Ja und Nein. Also mit einem eindeutigen Nein. Nein, also grundsätzlich erstmal, es sind alles Linebacker. Genauso wie wir alle Menschen sind. Wir sind auch nicht alle gleich. Erstmal ist es grundsätzlich die Position, die sich tatsächlich danach bemisst, wo man eigentlich vor allen Dingen im Vergleich zu O-Line steht. Das heißt, da wird schon was ganz deutlich. Die Offense hat, im Schach nennt man das den Vorteil der Weißen. Ich weiß nicht, Trico, spielst du Schach?
Ja, ich spiele tatsächlich Schach, ja.
Okay, dann weißt du auch, was der Vorteil der Weißen ist?
Weiß beginnt, Schwarz gewinnt, sagt man ja so immer so schön. Aber klar, man hat den Vorteil des ersten Zuges.
Das genau, heißt, ich habe den Vorteil des ersten Zuges. Schwarz reagiert erst einmal. Und damit kann ich quasi bestimmen, wie sich das Spiel entwickelt. Und genau das hat ja im Grunde genommen auch die Offense in dem Moment, wo sie halt den Tight End zum Beispiel stellt, wo sie die Strong Side bestimmt oder halt eben die Strong Side nicht bestimmt. Und erstmal muss die Defense reagieren. Und grundsätzlich kann man es halt schon an den Anfangsbuchstaben sehen, in der klassischen 4-3 Front 7, das heißt wirklich 4 Linemen, 3 Linebacker, hat man halt eben den Mike, den Middle Linebacker, der spielt in der Mitte. Und dann hat man halt eben auf der einen Seite den Sam, den Strong Side Linebacker, deswegen Sam, und der halt auf der Strong Side spielt, wie du eben schön erklärt hast mit dem Tight End. Und dann hat man auf der anderen Seite den Will, den Weak Side Linebacker. Dementsprechend, wenn da keiner ist. Und dann gibt's natürlich noch den vierten, wenn man in der 3-4 spielt, aber dazu kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal.
Ja, das beschreibt jetzt, aber jetzt haben wir, jetzt haben wir Weeks, also den Will und den Sam und den Mike. Jetzt ist die Frage, können die alle das Gleiche? Oder gibt's da Unterschiede, weil der in der Mitte ist ja irgendwie, ist ja auch wieder symmetrisch. Müssen die beiden außen das Gleiche können? Oder müssen?
Puh, jetzt gehen wir schon ganz tief in die Systemfrage rein. Also erstmal grundsätzlich ja, die haben alle unterschiedliche Aufgaben in einer sogenannten Base Defense. Diese Base Defense spielt man so gut wie kaum noch. Ja, das heißt, sehr stark, das variiert von Spielzug zu Spielzug, von System zu System. Aber grundsätzlich hat man erstmal den Mike, also den Mittellinebacker, den kenne ich noch als wirklich als den Quarterback der Defense. Das heißt, der tatsächlich auch eventuell noch was verschiebt, kurzzeitig dementsprechend was, ja, guckt, ob die Defense auch auf die Offense passt. Und wenn tatsächlich noch was umgestellt werden muss, zum Beispiel, weil Audibles an der Line vom Quarterback gegeben werden und so weiter, der dann auch noch reagiert.
Ja? Typisches Beispiel dafür, um jetzt mal so einfach berühmte, um das jetzt nicht ganz so ganz theoretisch zu machen. Luke Kuechly ist wohl so eines der berühmtesten Beispiele aus der früheren Vergangenheit, der jetzt seine Karriere schon beendet hat.
Das meine ich auch einer.
Stimmt. Ja. Genau. Ja. Das sind so typische Beispiele dafür.
Ja, also fangen wir erstmal mit dem Mike an. Steht total zentral, hat halt eigentlich die Aufgabe, immer alle anderen zu agieren und ist tatsächlich auch irgendwo in der Defense ein gewisser Fixpunkt. Denn er hat eigentlich die Aufgabe, gegnerische Runs zu stoppen, meistens die durch die Mitte kommen, aber auch kurze Pässe, die in die Mitte kommen, zu covern. Und weil er so ein Fixpunkt ist, weil er halt auch die Mitte des Feldes bedient, richten sich viele Offens wiederum ihre Pass-Protections und ihre Run-Systeme, ihre Blocking-Schemes an dem Mittellinebacker aus, weswegen man oftmals hört, und wenn man mal auch drauf achtet, auch oft sieht, dass ein Spieler, meistens derjenige, der halt dann eben dafür verantwortlich ist, also aus der Offense, das kann auch der Quarterback sein, in der Regel ist es, so kenne ich es, der Center, hingeht und wirklich auf den Mittellinebacker zeigt und ganz laut ruft Mike, Mike, damit jeder Spieler ganz genau weiß, okay, das ist der Mittellinebacker, ich muss mich gar nicht um die anderen ganz genau kümmern, jetzt weiß ich aber ganz genau, wo ausgerichtet an diesem Spieler meinen Block setzen muss, wohin ich laufen muss oder ne, wie die Route geht. Das wird alles tatsächlich an diesem Mittellinebacker dann ausgerichtet nochmal. Ja, das ist so im Prinzip die Rolle des Mittellinebackers. Und tatsächlich ist immer die Frage, ob wir ja so einen Mittellinebacker haben. Ich glaube, so einen klassischen Mittellinebacker haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Der letzte, den wir wirklich als ganz klassischen Mittellinebacker gehabt hätten, wäre Raekwon McMillan gewesen. Der ja jetzt spielt er noch bei den Raiders oder ist er mittlerweile da auch entlassen worden?
Ich glaube, er hatte nur einen Einjahresvertrag und ist Free Agent, wenn ich richtig informiert bin.
Also Raekwon McMillan, der jetzt gar nicht so schlecht am Anfang war, leider der die Entwicklung gehört hat, wäre halt so ein Mittellinebacker gewesen, was man bei ihm allerdings im Laufe der Zeit ganz klar gefehlt hat, dass er gesehen hat, dass er diese Chefrolle nicht einnehmen kann. Im Gegensatz zu unseren anderen Mittellinebackern, da gibt es ja, ich würde mal ganz grob sagen, im Moment 4 Stück im Kader, die da spielen können, weil wir ja auch nicht diese klassische Base-Defense mit einer 4-3 spielen. Aber trotz allem gibt es da Spieler, die diese Rolle übernehmen könnten halt. Soll ich
sagen? Okay. Ja, du, hau raus.
Also klar, du hast Benedict McKinney, der ganz klar meiner Meinung nach noch am ehesten in die Rolle eines klassischen Mike fällt. Jerome Baker ist tatsächlich ein ziemlich guter Mike in meinen Augen, auch wenn er, na, kommen wir gleich zu, ich würde ihn lieber als Wilson, aber er spielt auch öfters gerne mal als Mike, beziehungsweise als Inside Linebacker dementsprechend. Wir haben Sam Egwa-Vaughn, der tatsächlich Mike spielen kann, allerdings hat er da den von mir erhofften Sprung noch nicht gemacht, und natürlich dein Lieblingsspieler Lenton Roberts ist auch ein klassischer oder könnte auch die Rolle des klassischen Mike übernehmen. Das heißt, ja, wirklich kurze Passrouten abdecken und stark gegen den Lauf sein, eventuell sogar sowas wie Quarterback-Spice spielen.
Ja, das ist, er hat ja auch keinen Druck zurückzukommen. Als ich das gelesen habe, habe ich kurz gekotzt. Ja, er bloß nichts, schnell zurückkommen, erstmal die Verletzung auskurieren. Hat er nicht Unrecht mit, aber das will ich nicht so gerne hören. Aber ich habe mal eine Frage. Wir haben ja noch in der Offseason, weil es ging ja auch gerade um unsere neuen Spieler, die uns verstärken. Wir haben ja für Benedict McKinney getradet. Den Linebacker, der bei den Texans gespielt hat. Was spielt der so für eine Linebacker-Position?
Also tatsächlich am ehesten Mike, also am ehesten Mittellinebacker, aber bei uns in unserem System gibt es ja die Rolle des klassischen Mittellinebacker eben nicht, sondern wir spielen ja tatsächlich eher 3-4, da sind die Rollen dann ja auch etwas anders verteilt. Eher sowas wie ein Inside-Linebacker, kann man grundsätzlich sagen. Das heißt, die Rolle des klassischen Mikes, die haben wir so gar nicht.
Okay, also er ist Inside-Linebacker. Ist das was anderes als ein Mittellinebacker, beziehungsweise wo liegen da ganz grob gesagt die Unterschiede?
Also, ein Inside-Linebacker ist nicht allein verantwortlich. Er spielt aber am ehesten innen. Er ist weiterhin zuständig für kurze Pässe, für kurze Runs, aber eher in einem kleineren Radius. Und ein Inside-Linebacker ist eher noch dafür zuständig im Vergleich zu einem Mike. Also, Mike macht in der Regel tatsächlich ganz klassisch, bleibt er dort in der Mitte des Feldes. Ein Inside-Linebacker, und jetzt kommen wir wieder zurück zur Line, und dann müssen wir nochmal neue Begriffe einführen. Ich habe ja gerade eben erklärt, dass die Line sich an den Gaps aufstellt oder auf bestimmten Positionen aufstellt, aber dass das nur die Aufstellung ist und nicht das ist, wo sie zum Beispiel attackieren. Und das Ziel ist es ja immer, die gegnerische Offense zu outsmarten. Also im Prinzip zu verwirren und etwas zu tun, was die gegnerische Offense nicht vorhersehen konnte, ohne in den Plan der Offense, also ins offene Messer zu laufen. Schwierig genug. Und da gibt's dann halt eben zwei, sage ich jetzt mal, zwei Standardsachen. Das eine sind die sogenannten Stunts an der Defensive Line. Wir sind also jetzt wirklich noch an der Defensive Line. Und Stunt heißt im Prinzip, dass man sich zwar zum Beispiel in einer Three-Technik aufstellt, ja, also dementsprechend das B-Gap, das Gap zwischen Tackle und Guard im Prinzip sich da genau in die Mitte aufstellt, aber das A-Gap, also das die Lücke zwischen Center und Guard attackiert, also wirklich einfach eine andere Lücke als da, wo man sich aufgestellt hat. Das wäre ein Stunt. Man rutscht einfach eine Lücke weiter, so dass man sich da nicht konzentrieren kann. Wieder was an eine andere Möglichkeit wäre ein Loop, wo man wirklich komplett die komplette Seite wechselt und im Prinzip um hinter seinen Lineman herläuft und da dann dementsprechend in die Lücken reinstößt. So, man kann sich schon vorstellen, wenn ich das jetzt gesagt habe, oder ich hoffe, man kann es sich vorstellen, dass wenn ich also diese Line aufbreche, und das nichts anderes ist es ja, wenn ich einen Stunt oder einen Loop mache, dass ich diese klassische Line aufbreche, da eine Lücke dementsprechend ist und die Lücke muss ja irgendwie ja kontrolliert werden. Da war die New England Patriots zum Beispiel lange Zeit sehr berühmt für die sogenannte Gap Control. Das heißt von wegen, es ging immer darum, diese Lücke, dass jede Lücke, jedes Gap von einem Spieler kontrolliert wird. Und selbst wenn ich mit Loops oder mit Stunts arbeite, darf diese Lücke nicht offen bleiben, denn das wäre ein offenes Scheunentor. Und da kommt halt eben ein Inside-Linebacker ins Spiel, der dann zum Beispiel diese Rolle übernimmt und dort in die Lücke hineinspringt und diese Lücke abdeckt. Da muss jemand anders dann, das ist dann vom Scheme her, dann werden die anderen Linebacker oder vielleicht sogar ein Safety, müssen dann die kurze Mitte des Feldes gegen Pässe verteidigen. Aber da geht es vor allen Dingen darum, dass dann der Inside-Linebacker im Prinzip nach vorne geht. Oder aber er springt sowieso nach vorne, weil dann macht man aus einem, ich sag jetzt mal, 3-4-System plötzlich im Wechsel ein 4-3-System, in dem dann ein Inside-Linebacker die Rolle eines Lineman übernimmt und zum Beispiel den Quarterback versucht zu blitzen. Zumindest dann, wenn er nicht geblockt wird. Wenn er merkt, er wird nicht geblockt, dann hat er ja freie Fahrt auf zum Quarterback, da kann er dann durchblitzen. Und wenn er merkt, ein Offensive-Spieler versucht, ihn zu blocken, ein Guard oder ein Tackle, ein Offensive-Line-Spieler, dann lässt er sich zurückfallen, versucht wieder die kurze Mitte des Feldes zu decken, denn dann ist es so, dass ja in der Offensive-Line die Zuteilung nicht mehr stimmt und einer der Defensive-Linemen plötzlich ungedeckt ist. Das ist die Rolle von dem Inside-Linebacker, während ein Mike, ein klassischer Mittellinebacker, in der ursprünglichen Version, wie gesagt, wir haben jetzt immer Hybridtypen, eigentlich wirklich nur standardmäßig bei seiner Aufgabe dort in der Mitte des Feldes bleibt und eher andere Spieler diese Rollen übernehmen. So, Rico, ich sag ganz ehrlich, ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr verquatscht und es war verständlich.
Ja, also ich hab's verstanden. Ich denke, man kann es auch, zur Not hört man sich es zweimal an. Und ansonsten schreibt man uns am besten nochmal, dass wenn man da konkrete Fragen zu hat, ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man so solche Sachen erklärt, für mich ist das alles klar, weil ich, wenn auch nicht lange, selber mal ein bisschen auf dem Feld gestanden habe, zumindest im Training, und dementsprechend diese Sachen gesehen habe und auch weiß, okay, so und so, und davon sprichst du gerade. Dementsprechend ist, wenn jemand natürlich noch nie auf dem Feld gestanden hat oder halt sich noch nie so tief damit beschäftigt hat, dann fragt gerne konkret auch nach. Also schreibt euch das jetzt auf oder eine Notiz in euer Handy oder keine Ahnung, es gibt inzwischen auch, ich habe die App jetzt nicht, aber es gibt Apps, wo man sich Snapshots oder so kleine Ausschnitte speichern kann und dann dazu selber Notizen schreiben kann. Haut das raus, wenn ihr da Fragen habt, weil es ist halt viel und ich glaube, das beschreibt sich
schon ganz gut. Und dieser Inside-Linebacker, wer das ganz, ganz großartig in meinen Augen macht, ist Jerome Baker. Ist tatsächlich Jerome Baker, weil da kommt seine Stärke zum Erliegen oder zum Vorschein, nämlich dieser Speed, den er hat, der für die Position eines Mikes gar nicht so wichtig ist, weil er halt nur relativ kurze Felder abdecken muss und deswegen eigentlich eher in Coverage beziehungsweise wenn der Weg weiter ist, bei Outside Runs oder sowas geeignet wäre. Aber da kommt das von Jerome Baker, kommt der Speed ganz besonders zur Geltung. Eben dann, wenn er so einen verzögerten Pass-Rush einfach macht, wo keiner weiß von wegen, ah, da kommt noch ein Spieler um Blitz zum Beispiel. Blitzen heißt halt von wegen, es ist ein Pass-Rush von keinem der klassischen Linemen, also keinem, der an der Line steht. Und so ein verzögerter Blitz, das kann zum Beispiel Jerome Baker unheimlich gut, da hat er seine große Stärke drin, weil er seinen Speed dann ausspielen kann.
Okay, das ist schon mal sehr gut zu wissen. Jetzt haben wir aber noch die Outside-Linebacker. Ja, was? Wir haben ja in einem 3-4 oder so, aber wir haben ja im 3-4 haben wir halt die Outside-Linebacker, während wir im 4-3 Defensive Ends und Sam und Weak-Linebacker haben. Ich meine, wir haben im 3-4 auch Defensive Ends, aber die sind ja, die können ja auch zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist, glaube ich, Christian Wilkins. Der spielt ja im 4-3 einen Defensive Tackle, aber in einem 3-4 einen Defensive End. Ja, also er steht manchmal in der gleichen Position, tatsächlich, aber die Position ist rein schematisch auf dem Papier eine andere, auch wenn er an der gleichen Stelle sitzt oder steht oder wie auch immer. Und jetzt gibt's noch was wie Outside Linebacker. Jetzt haben wir, ja, es gibt seit ein paar Jahren, ich würde sagen, 2-3 Jahren, ist dieser Begriff des Edge Defenders, der definiert sich, glaube ich, immer mehr für mein Dafürhalten. Es gibt Defensive End und Outside Linebacker. Kann man die allgemein als Edge Defender vergleichen? Und wir haben ja im Draft Jalen Phillips gedraftet. In Runde 1. Der wird immer als Edge Defender bezeichnet. Aber was heißt das genau? Also, wo würdest du Jalen Phillips jetzt einsortieren?
Also, ich bin halt kein großer Defender davon, alles irgendwie als Edge Defender zu bezeichnen. Erstmal, die Edge ist ja wirklich die äußere, quasi die äußeren Tackles, beziehungsweise die Außenschulter der beiden Offensive Tackles. Und Edge Defender heißt im Prinzip, dass du die über die Außenschulter verteidigst. Ob das jetzt ist gegen Outside Runs, ob das teilweise, und das darf man nie vergessen, Defensive End und Outside Linebacker haben auch Coverage-Aufgaben. Also tatsächlich auch eventuell dort eine kurze Zone zu covern. Oder halt eben, und das ist das, was Edge Defender in der Regel meint, dass man halt eben mit Speed oder mit Pass Rush Moves oder wie auch immer außenrum um die Außenschulter des Tackles herumkommt und damit dem Quarterback oder auch einem Running Back potenziell den Weg abschneidet. Das ist eher die Art und Weise, was man da tut, als die Positionsbeschreibung. Weil sowohl ein Defensive End als auch ein Outside Linebacker können beide Edge Defender sein. Selbst ein Will Linebacker oder was auch immer können Edge Defender sein. Weil sie halt eben diese Kante verteidigen, diese Nahtstelle. Ja. Outside Linebacker, wie gesagt, ist dann eher noch was anderes und auch Defensive End. Jalen Phillips ist, wir haben es ja schon oft genug gesagt, er ist ein athletisches Tier. So. Der ist technisch extrem gut und der kann, glaube ich, der kann in einer 3-4 Defense als 3-Technik als Three-Technik kann der tatsächlich spielen, als auch in einer, als Jack oder als Outside-Linebacker in einer
4-3.
Oder 4-3. Ich glaube, ich bin jetzt gerade durcheinander gekommen. Er kann auf jeden Fall in der Beziehung alle möglichen Positionen besetzen. Und das ist halt so wertvoll, weil das halt einen Spieler sehr variabel einsetzbar macht. Und was ist der Offense erschwert, das Ganze zu lesen. Um es mal ganz klar zu sagen, ein Christian Wilkins kann zwar mehrere Positionen inside besetzen, aber ich könnte mir nicht vorstellen, einen Christian Wilkins als Outside-Linebacker tatsächlich aufzustellen, weil ich glaube, dass ihm dazu, und ich meine Hochachtung davor, dass die mit bei der Muskelmasse und dem Gewicht immer noch diesen Speed aufbringen, aber ich glaube, da fehlt ihm tatsächlich so ein bisschen der Speed und die Explosivität, um dort tatsächlich ein richtig guter Edge-Defender zu sein. Während bei dem Jalen Phillips, der kann auch durch den Audible von Mike zum Beispiel urplötzlich die Position wechseln und damit die komplette Offensive Line durcheinander bringen. weil er von jeder Position aus gut spielen könnte. Wenn man einen Christian Wilkins auf Outside-Linebacker stellen würde, würde bei einer vernünftigen Spielvorbereitung jeder DC und damit auch jeder Quarterback und jeder Center wissen, okay, der bleibt da nicht. Darauf brauchen wir in der Beziehung nicht
achten. Okay, ja, ich meine, ein typisches Beispiel wären wahrscheinlich auch die Watt-Brüder, während TJ Watt eher dieser athletische Spieler ist und eher in den Bereich Outside-Linebacker fallen würde, ist J.J. Watt ja durchaus dieser klassische, sehr, sehr klassische Defensive End, ich sag mal, gewesen. Vermutlich jetzt inzwischen ist ja nicht, kannst du ihn auch eher mal nach innen ziehen, den J.J. Watt. Und ja. Aber das hat man ja schon gesehen, Jane Phillips wird bei uns tatsächlich auch Coverage-Aufgaben bekommen. Das spricht ja dafür, dass er vermutlich auch in die Position eines Outside-Linebackers rutscht. Ist es quasi der Ersatz, ob man jetzt das positiv oder negativ, ich habe da eine sehr, sehr starke Meinung zu, beziehungsweise eine sehr, sehr klare, nicht sehr, sehr stark, sondern sehr, sehr klare Meinung zu. Aber ist das der Ersatz für Kyle Fenoy?
Was heißt Ersatz? In meinen Augen sogar eine Verbesserung.
Also das wollte ich hören.
Ja, Kyle Fenoy ist halt eben ein Spieler, der in der Patriots-Defense perfekt funktioniert hat. Eben vor dem Hintergrund dieser Gap-Control. Kyle Fenoy hat halt Folgendes. Er ist ein sehr disziplinierter Spieler gewesen. Und das ist eine Geschichte, die man an der Stelle sehr gut brauchen kann. Er ist aber zum Beispiel im Gegensatz zu Jalen Phillips kein Edge-Defender gewesen. Also Kyle Fenoy hat zwar Outside-Linebacker gespielt, aber er hatte selten die Power und die Geschwindigkeit, um halt eben auch Outside die Tackle schnell genug zu schlagen, um den Quarterback unter Druck zu setzen. Da musste in der Regel, das musste schematisch passieren. Das ging nicht über die individuelle Klasse. Jalen Phillips hingegen hat die individuelle Klasse, um tatsächlich das zu tun, und gleichzeitig die Athletik, um zum Beispiel einen kurzen Running Back Pass in die Flat Zone, zum Beispiel einen Screen Pass in die Flat Zone oder sowas, Flat Zone, also die Zone direkt kurz hinter der Line of Scrimmage oder an die Line of Scrimmage und mehr Richtung außen hin. Das ist die Flat Zone, um es mal ganz grob zu umschreiben, zwischen Hashmark oder zwischen dem äußeren Tackle und im Grunde genommen dem nächsten Receiver. Um dort, wie gesagt, da irgendwie 5-6 Yards schnell genug zu sein, um da auch zu covern. Ein anderes Beispiel, ein Spieler, der viel eher vom Vergleich her passt, ist tatsächlich ein Spieler, der dir sehr gefallen. Boah, Sprachschwierigkeiten. Zunge in Knoten. So. Ein anderer Vergleich ist ein Spieler, der dir sehr gefallen. Axt. Weißt du, auf wen ich anspiele?
Vermutlich auf Andro van Ginkel.
Genau, der Spieler, dessen Trikot du immer noch nicht hast, oder?
Ja, ich weiß. Ich hab mir jetzt so eine ganze Liste tatsächlich aufgeschrieben, was ich an Sachen haben will. Beziehungsweise ich habe sie im Kopf, ich muss sie noch aufschreiben. Und eigentlich wollte ich noch so einen geilen YouTube-Kurs mir kaufen. Da ist aber heute, also dass die Anmeldung, beziehungsweise dass man sich dafür den buchen kann, das ist halt, geht heute zu Ende. Das heißt, wenn ihr das hört, ist das schon lange vorbei. Momentan habe ich da, nicht die Kohle für, wobei ich es später irgendwann vielleicht gebrauchen könnte und es für Storytelling und so weiter und so fort auf jeden Fall ein cooler Kurs an sich ist. Ja, und dann will ich fürs Laufen eigentlich jetzt noch Sachen, aber ich bin auch überlegen, ob ich jetzt in München noch zum Football wieder gehe. Dann bräuchte ich nächsten Monat Football-Gear. Das ist ja auch nicht so günstig. Weil da muss ich noch überlegen, ob ich das mache, weil 4 Stunden Bahn fahren fast an einem Tag mit Job und Football ist dann doch arg viel. Deswegen muss ich mal gucken, das jetzt mir von meiner Seite. Deswegen ist aber das Trikot tatsächlich ist auf dieser Liste drauf, genauso wie mit einem, ich bin am überlegen, ob ich mir nicht noch ein Philips-Trikot oder ein Holland-Trikot kaufe. Also Jevon Holland, kein Niederlande-Trikot. Und
dann natürlich das in Orange, ne?
Ja, das ist eigentlich das Highlight, ne? Also wir haben jetzt einen Spieler, der Holland heißt, und wenn wir unser Color Rush-Trikot nehmen, das wäre natürlich ultra geil. Oder das orange Throwback-Jersey. Das wäre auch eine Möglichkeit. Da hinten Holland drauf. Perfekt. Ja, auf jeden Fall habe ich das Jersey noch nicht. Und ich könnte gerade so viel gebrauchen oder so viel nehmen, aber egal. Ja, das dazu zu meinen persönlichen Geschichten. Aber ja, klar, Andrew Van Ginkel ist natürlich das Paradebeispiel für diese Position. Und ich bin tatsächlich gespannt mit AVG, der jetzt deutlich mehr Spielzeit bekommen wird, und Jalen Phillips. Dann haben wir für die Position des Edge-Verteidigers, des Edge-Defenders, ja auch noch Emmanuel Ogbah. Also ich glaube, da sind wir, vielleicht ein Spieler mehr könnte es noch gebrauchen, aber wir haben ja noch übers Practice-Squad noch ein paar Spieler. Aber ich glaube, da sind wir schon sehr, sehr gut aufgestellt irgendwie für die Saison. Ja. Glaube ich zumindest.
Glaube ich auch. Und das Schöne ist, dass die Spieler halt tatsächlich, vor allen Dingen allen voran Jalen Phillips, auch Emmanuel Ogbah und zumindest in einem gewissen Maße auch Andrew Van Ginkel, die sind tatsächlich so vielseitig einsetzbar, dass du halt eben nicht von vornherein auf eine 4-3 oder 3-4 klassische Base-Defense festgelegt bist, sondern es gibt halt viel mehr noch die Hybrid-Defensiven, zum Beispiel, ja, jetzt, ich sag jetzt mal, eine 3-3-Defense oder teilweise sogar eine 2-3-Defense mit mehr Defensive Backs, wenn man dann eine Nickel oder eine Dime-Defense spielt, also mit mehr Defensive Backs, wo man dann vor allen Dingen zum Beispiel ein Dry-Safety-Set spielt, wo dann zwei Safeties von plötzlich auch die Rolle von Linebackern übernehmen können und dadurch die Linebacker plötzlich wieder frei würden für Pass-Rush-Aufgaben. Also man sieht, da kann man noch eine Menge an Flexibilität, ich weiß, jetzt habe ich wieder wahrscheinlich wieder 10% aller Hörer verloren, aber da kann man noch sehr, sehr viel Flexibilität einbauen, und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, den wir gerade eben haben, zumindest auf dieser Linebacker-Position. Ich finde, es hängt ein bisschen davon ab, kann Jerome Baker sich auf einem hohen Niveau stabilisieren, weil Jerome Baker hat in meinen Augen, der bringt alles mit, hat aber immer wieder Durchhänger gehabt im Laufe der Saison. Oder kann Bernardrick McKinney tatsächlich da nochmal sein Leistungsniveau voll ausschöpfen und da tatsächlich nochmal zu Höchstform auflaufen? Weil wenn ich jetzt im Moment eine Schwäche sehen würde, dann wäre es die Inside-Linebacker oder klassisch die der klassische Middle-Linebacker, gerade auch gegen den Lauf, dass wir beide nicht viel von Landon Roberts halten, ist ja allgemein bekannt. ich glaube, da fehlt uns noch so ein Quäntchen Qualität, um da wirklich gesettelt zu sein. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, Rico.
Nee, ich glaube, das ist tatsächlich mehr oder weniger dünn besetzt, tatsächlich. Wir haben halt Jerome Baker, wir haben Alan Roberts und wir haben Bernardrick McKinney. So, dann haben wir Sam Aguavone, der halt noch jetzt wieder dabei ist. Und ja, ansonsten ist es halt Kylan Johnson und Calvin Munson. Das ist halt, ja, nichts, was mich jetzt vom Hocker stößt, whatever. Duke Riley haben wir auch noch unter Vertrag. Also, da ist es, also die Start, ich bin mit den Startern tatsächlich fein, wenn es McKinney und Baker sind in einem 3-4-System. Aber klar, also da darf da nicht viel passieren. Das sollte auch klar sein.
Ja, und an der Stelle nochmal, möchte ich nochmal meinen Draft-Clash verteidigen. Ich habe es ja vorhin mal angedeutet. Also ein großer Vorteil ist die Flexibilität, die wir haben. Das heißt, dass dass Spieler wie ABG, wie Emmanuel Ogbah oder Jalen Phillips als Edge-Defender auch problemlos halt eben Jalen Phillips zum Beispiel, und ich traue das auch AVG zu, problemlos eine Sweet-Technik spielen könnten, mal. Oder halt eben sich auf Outside-Linebacker zurückfallen lassen könnten und dort auch noch tiefere Coverage-Aufgaben übernehmen könnten. So, und wenn ich mir jetzt einen Spieler wie Jeremiah Owusu-Koramoah vorstelle, der sowohl, jetzt vielleicht nicht Sweet-Technik, weil dafür ist er eindeutig undersized, und auch nicht Inside spielen kann, dafür ist er auch zu undersized gewesen, der aber tatsächlich als Edge-Defender einen dementsprechenden Speed mitbringen könnte, gleichzeitig aber so gut in Coverage ist, dass er die Rolle eines Safeties übernehmen könnte oder sogar eines Slot-Cornerbacks, da müssten doch, und das ist das, was ich halt meinte, und das ist jetzt schon die dritte Folge in Serie, wo ich darüber rede, da müsste doch eigentlich jedem DC das Herz vor Freude überlaufen anhand der Möglichkeiten, die so ein flexibel einsetzbarer Spieler halt eben bietet. Und deswegen nochmal das Unverständnis, ich weiß nicht, was ich mit dem anfangen soll. Herrgott, wenn ich, und ich bin eine absolute Football-Nulpe im Vergleich zu den Koryphäen, mir schon was vorstellen kann. Ja, natürlich könnte man jetzt sagen, ja gut, die werden es ja wohl besser wissen als du. Ja, mag sein, dass sie es besser wissen, aber das Argument von wegen, ich weiß nicht, was mit dem anfangen soll, darf einfach keins sein.
Okay, so, haben wir die Front 7 jetzt, sag ich mal, abgehakt. So, wenn ich 7 Spieler habe, das heißt, da bleiben ja 4 noch fürs Backfield übrig. Und dann gibt's ja im Backfield so Begriffe, oder bei der Defense eine Nickel-Defense, eine Dime-Defense. Was hat's damit auf sich, mit diesen Begriffen?
Ja, also grundsätzlich ist es ja so, kann man sich überlegen, weil wir haben 11 Spieler auf dem Feld, 7 bilden die Front 7, dann bleiben halt 4 noch als Defensive Backs übrig. Da haben wir halt die Free Safeties, den Strong Safety und die beiden Cornerbacks. Das wäre klassisch. Das wäre die klassische Defense. Jetzt ist es allerdings so, dass mittlerweile, also diese klassische Base Defense ja auch oftmals aus einer Zeit kommt, wo man vielleicht maximal 2 Wide Receiver hatte. Ja. Teilweise sogar nur 1 Wide Receiver. Und dann hat man halt, da kommt man halt eben zu diesen sogenannten Personals, wo man halt eben sagt, man spielt mit 11 Personal, also einem Running Back, einem Tight End, 12 Personal, also 2 Tight Ends, ein Running Back oder 21, 2 Running Backs, ein Tight End, die sich dann teilweise auch noch auf Receiver-Positionen aufstellen. Also unser Lindenbaum Jr. ist ja so ein klassisches Beispiel dafür, eigentlich ein Running Back, der aber tatsächlich eigentlich als Receiver größtenteils auf dem Feld steht. Oder ein sehr bekannter Running Back in der Beziehung, James White, der früher ja mal, mittlerweile ja nicht mehr, bei den New England Patriots gespielt hat. So, man trifft also immer mehr einfach, es gab ja diese, ja, ich muss noch weiter ausholen, es gibt ja eigentlich diese Diskussion zwischen Running Back, was ist wichtiger, das Laufspiel oder das Passspiel? Und ja, die Antwort lautet, beides ist wichtig, aber mit dem Passspiel gewinnt man heutzutage letztendlich die Spiele. Das war früher anders. Früher gewann man mit dem Laufspiel die Spiele. Heutzutage gewinnt man sie mit dem Passspiel. Und dementsprechend, das Passspiel ist auch effizienter als das Laufspiel, was nicht heißt, dass man nur passen sollte. Gerade in Extremen verschwimmt das ja immer mehr. Aber es führt halt dazu, dass eigentlich in der Regel mit immer mehr Receivern gespielt wird. Ja? Also ich habe meine 5 Linemen, habe ich also 5. Dann habe ich meinen Quarterback, dann bin ich bei Spieler Nummer 6. Dann habe ich, sage ich mal, mindestens 2 Wide Receiver. Dann habe ich 8 Spieler. Und dann hätte ich 12 Personal, also 3 Spieler noch im Backfield mit entweder 2 Tight Ends, einem Running Back oder umgekehrt. Und wenn ich jetzt einen Receiver mehr aufs Feld stelle, nehme ich keinen Offensive Lineman weg, sondern ich nehme einen Spieler aus dem Backfield weg. Das heißt, wenn ich mit 3 Receivern spiele, dann habe ich in der Regel 11 Personal. Oder ich spiele mit 4 Receivern, dann habe ich 10. Oder sogar mit einem Empty Backfield, also 0-0 Personal, dann habe ich im Grunde genommen, dann habe ich 5 Receiver. Und darauf muss die Defense reagieren. Und es ist klar, wir hatten ja gerade eben über den Mike gesprochen, sehr stark. Und wir hatten sehr stark gesprochen über die Edge Defender, dass die vor allen Dingen dafür da sind, um kurze Passzonen verteidigen. Und zum Beispiel gerade der Sam, der geht zum Beispiel oft mit dem Tight End mit, oder der Will, der manchmal sogar den Slot-Cornerback verteidigen soll, die übernehmen in solchen Fällen oftmals, wenn sowas überraschend kommt, auch Verteidigungsaufgaben in Coverage. Aber, naja, je öfter sowas passiert, desto mehr kann man sich vorstellen, desto eher werden die Spieler, die darauf nicht spezialisiert sind, an ihre Grenzen stoßen. Und dementsprechend braucht man dann wiederum vermehrt Spieler im Defensive Backfield, also hinter der Front 7, die tatsächlich dieses Übermaß an Receivern dann abfangen können. So, und wenn man dann der klassische Weg sind halt 4 Defensive Back, da hat man den Strong Safety, der sehr oft dann halt eben auch Linebacker-Aufgaben übernimmt und deswegen dann auch oft den Tight End covert, und den Free Safety, der im Prinzip wie ein Cornerback ist und hinten im Prinzip den Verkehr der Defensive Backs hinter den Linebackern noch regelt. Also nach dem Snap im Prinzip das tiefe Feld bewacht und den Cornerbacks hilft. Und 2 Cornerbacks, die klassisch 2 Wide Receiver, die es in der Base Offense gibt, quasi covern. Und jetzt braucht man mehr Spieler. Und holt man noch einen Spieler dazu, in der Regel einen Slot-Cornerback, spielt man also mit 5 Defensive Back und zum Beispiel 3 Defensive Linemen, 3 Linebacker, 5 Defensive Backs, als Beispiel, dann spricht man von der Nickel-Defense. Und wenn man jetzt sogar hingeht und noch einen sechsten Defensive Back nimmt, zum Beispiel in klaren Passing-Situationen, was weiß ich, man liegt irgendwie, man liegt 6 Punkte vorne oder 4 Punkte vorne, 10 Sekunden vor Schluss und man ist an der eigenen 35-Yard-Linie und es ist tatsächlich 4. und 20. Da weiß man, es kommt ein Pass oder so, dann kann man durchaus mal eine Dime-Defense aufs Feld stellen, die besteht dann halt eben aus 6 Defensive Backs, weil man weiß, es kommt der Pass. Ja? Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich einen Namen gibt, wenn man 7 Defensive Backs aufs Feld stellt. Das haben ja damals die LA Chargers aus Verletzungsgründen machen müssen gegen die New England Patriots war es, als die Patriots haben sogar den Super Bowl gewonnen, meine ich. Da haben die Chargers zuerst mit 7 Defensive Backs tatsächlich die Ravens aus dem Verkehr gezogen und haben dann gegen die Patriots verloren. Und ich meine, die Patriots hätten dann, glaube ich, den Super Bowl gegen die Rams gewonnen, aber sicher bin ich mir jetzt nicht mehr, ob es das Jahr war. So, aber das sind diese Defense-Formationen. Aber Rico, weißt du, ob es einen Namen für diese Defense-Defensive-Backs gibt? Ich glaube, das ist so extrem selten, da gibt es keinen Namen für, oder?
Ich weiß noch, dass es Quarter und Dollar gibt.
Ja, das stimmt.
Aber Quarter ist, glaube ich, 7. Also das ist Quarter. Und Dollar sind, glaube ich, tatsächlich 8 Defensive-Backs.
War das echt so?
Also ich weiß, dass es die begrifflich. Also logisch wäre ja Nickel, Dime, Quarter, Dollar.
Ja, gut,
so, stimmt. Also, ich habe ja das Buch von Adrian Franke hier stehen. Tatsächlich werde ich mir das demnächst noch mal durchlesen, weil ich inzwischen mehr vom Football verstehe und dementsprechend das Buch noch mal einen deutlichen Mehrwert
für mich hat. Aber man muss dazu sagen, dass selbst in der modernen NFL, wo extrem viel übers Pass schließt, säumt, du hast vollkommen recht, Rico. Du hast wirklich vollkommen recht, dass da Quarter und vor allen Dingen auch Dollar, die kommen eigentlich nur in Hail Mary-Situationen noch zum Tragen. Ja. Also selbst bei der Situation, die ich gerade beschrieben habe, würde wahrscheinlich keine Quarter- oder Dollar-Defense auf dem Feld stehen.
Ich meine, was man ja typischerweise hat bei so Situationen, sind 3 tiefe Safeties und 4 Cornerbacks, die halt sich so aufstellen, dass sie halt die entweder direkt Press spielen, um halt den Release schon mal so ein bisschen zu verlangsamen.
Ja, vielleicht solltest du das halt jetzt auch mal erklären, was Press und Release ist in dem Zusammenhang. Weil sonst
also,
ist es so halb angedeutet.
Stimmt. Gut, es gibt halt bei der Defense, die Cornerback können halt in der Press-Coverage stehen. Das heißt, sie stehen direkt an der Line of Scrimmage und versuchen gleich Kontakt zum Wide Receiver aufzunehmen. Ja, das kann zum Beispiel sein, wenn man sagt, okay, da ist ein sehr, sehr leichter Wide Receiver und wenn ich gleich physischen Kontakt aufbaue, dann störe ich den so in seiner Route. Das heißt, wenn ich einen Quarterback habe, der stark nach Rhythmus wirft, ja, das heißt, 3 Schritte zurück, 1, 2, Wurf, ja, also so wirklich so einen klaren Rhythmus drin hat. Es gibt so rhythmische Offensiven, dann ist das natürlich tödlich für die Offense, wenn der Spieler dann nicht da ist, wo er dann sein sollte. Und das könnte dann natürlich, gerade bei leichteren Wide Receivern, ist das immer so eine Frage, kann er das nicht? Und bei Devonta Smith wird man jetzt halt wirklich, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, ist die Frage, wie kommt er mit seiner Körperlichkeit zurück? Ist er wirklich gewieft genug, dass er selbst in der NFL keine Probleme hat mit seinem Körper? Und das wird eine spannende Frage sein. Und dann gibt's noch, ich kenne es unter Loose, aber ich glaube nicht, dass das der richtige Begriff ist. Also es kann auch sein, dass die Cornerbacks halt 5 bis 7 Yards, und das ist witzig, Omar Kelly hat das mal gezeigt. Er guckt kein College, weil es würde es in der NFL nicht geben, dass Cornerback 7 Yards oder 8 oder 9 Yards von der Line of Scrimmage wegstehen und den Wide Receivern so viel Platz geben. Ja, du kannst natürlich dann viel besser auf den Wide Receiver reagieren. Das heißt, wenn du einen Wide Receiver hast, der so schnell und agil ist, dass du ihn nicht bekommst an der Line of Scrimmage, und dann ist er direkt frei, gibst du ihm ein bisschen Raum. Ja, das birgt die Gefahr, dass der natürlich mit Tempo an dir vorbeikommt. Das musst du dann klar verhindern. Aber ja, das gibt's auch. Das ist der Fun Fact bei Omar Kelly ist, die Dolphins spielen das zum Teil auch so. Das heißt, er dürfte auch keine Dolphins-Spiele gucken, weil das es bei den Dolphins auch gibt. Ja, das gibt's halt, ja, das ist dann halt die unterschiedlichen Arten, wie ich mich als Cornerback aufstellen kann. Ja, auf jeden Fall, das sind die unterschiedlichen Arten, die es jetzt an der Anzahl der Defensive Backs gibt. So.
Ja, ich würde da noch kurz gern was ergänzen, wenn ich darf.
Ja, sehr gerne.
Und zwar, das eine ist, dass tatsächlich dieses 6-7, also das heißt nicht umsonst Speedkiss. Es ist einfach so, Geschwindigkeit, das kannst du vielleicht mal ausgleichen, aber wenn der Receiver ständig einen riesigen Geschwindigkeitsvorteil hat, und das erhoffen wir uns ja von Jalen Waddle und das erhoffen wir uns auch von Will Fuller, dass sie diese Geschwindigkeitsvorteile ausnutzen, das zermürbt einfach die Cornerbacks, weil sie tatsächlich dann irgendwann einfach nicht mehr mitkommen und weil sie tatsächlich anfällig werden für Cuts und für Routen. So, und du stellst dich in der Regel 6 bis 7 Yards tief auf, wenn du weißt, dass der Receiver deutlich schneller ist als du, wobei man sagt muss, in der Regel, im Normalfall sind Cornerbacks die schnellsten Spieler in einer Mannschaft, aber die man stellt sich 6 bis 7 Yards tief auf, wenn man weiß, dass der Receiver schneller ist, beziehungsweise wenn man weiß, dass der Pass auf jeden Fall tief kommen muss. Also wenn zum Beispiel keine 5, 6 oder 3, 4 Yards, wenn das nicht reichen, wenn es zum Beispiel ein 10-Yard-Play wird oder sowas, dann stellt man sich tief auf, weil man weiß, von wegen vorher kommt der Pass sowieso nicht. Man muss sich dann nur sicher sein, dass den Vorsprung, dass man gleichzeitig mit dem Receiver startet und dass man dementsprechend rechtzeitig da ist und vom Receiver nicht überlaufen wird. Wenn man dann überlaufen wird, ist es natürlich absoluter Hohn. Das ist das eine. Und das andere ist mit dem Press, da wollte ich vielleicht noch was aus der eigenen Praxis erzählen. Ja, ich bin eine lahme Ente und habe Cornerback gespielt. Das heißt, selbst ein mittelmäßig schneller Receiver, da kam ich vom Speed her einfach nicht mit. Ich bin noch nie schnell gewesen. Und dementsprechend hieß es bei uns immer Bump and Run. Hört sich nach was anderem an, aber dafür war ich ein Spezialist. Im Prinzip war es folgendermaßen, es ist eben dieses Presscoverage, ich störe den bei Release, aber das mache ich 1 oder 2 Mal, weil ich darf ihn ja innerhalb der ersten Yards, darf ich Kontakt haben und verlangsame ihn dadurch, um dadurch quasi seinen Geschwindigkeitsvorteil für ein paar Yards aufholen zu können. Gut, für eine tiefe Passverteidigung wäre es dann trotzdem zu spät gewesen, aber halt eben für diese kurzen Pässe. Da kann er mir dann nicht mehr davonlaufen, wenn ich da halt eben diesen Release störe, beziehungsweise weil ich dann ganz einfach vom Antritt her, beziehungsweise weil ich ihn ja zurückschubse, da immer wieder aufhole. Das hat also nicht nur mit der Rhythmik zu tun, wobei du da recht hast, Rico, sondern halt eben auch damit, oder zumindest von meiner Erfahrung her, dass ich damit auch Geschwindigkeitsnachteile zumindest ein wenig ausgleichen kann.
Ja, das ist korrekt. Und ja, deswegen haben wir hier auch immer Leute, die mehrere Ideen haben. Wir ergänzen uns ja immer da, finde ich, sehr, sehr gut. Jetzt haben wir, wenn ich jetzt mal weiter auf die Defense eingehe, wir haben ja, gut, Jason McCourty würde ich jetzt gar nicht so stark eingehen, weil der sehr, sehr spät kam. Nach dem Release von Bobby McCain. Wir haben aber vorher Justin Coleman zu uns geholt, als Free Agent. Justin Coleman spielt ja typischerweise, es ist ein klassischer Slot-Cornerback. So, jetzt haben wir ja schon gesagt, in der heutigen NFL werden Slot-Cornerbacks immer wichtiger. Heißt es, dass Justin Coleman quasi unser Nickel-Spieler ist? Das heißt, wenn wir mit 5 Defensive Backs spielen, ist Justin Coleman unser Spieler. Oder siehst du da aus den, zum Beispiel, ich glaube, dass uns allen bewusst ist, dass Byron Jones und Xavier Howard Cornerback 1 und 2 sind, unsere Outside-Corner. Und dann haben wir halt Noah Igbinoghene und Justin Coleman. Nick Needham haben wir auch noch auf Cornerback rumlaufen. So, jetzt ist die Frage, was spielt, also dieses Trio Infernale aus Igbinoghene, Needham und Coleman. Wer spielt da was? Also, weil die Frage war auch, verrät unsere Offseason so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Und ich nehme jetzt die Verpflichtung von Igbinoghene auch mal mit dazu. Zeigt uns das irgendwie eine Richtung, wo die Dolphins hingehen?
Ja gut, wir wollen mit einer tatsächlich sehr flexiblen Defense spielen. Das heißt, du brauchst viele Defensive Backs. Wir wollen halt auf die passstarken Offenses reagieren können. Dazu brauchst du gute Defensive Backs. Wir wollen flexibel spielen. Das heißt, dass wir tatsächlich, und das sieht man jetzt gerade bei den Spielern, die wir in der Front auch haben, dementsprechend, dass die mehrere Positionen besetzen können. Mir fehlt es tatsächlich in unserem Backfield, fehlt mir das noch so ein kleines bisschen, weil wir haben doch schon eher die Spieler, die sehr klassisch Cornerback oder sehr klassisch Safety spielen. Es wurde ja immer gesagt, ich bin immer noch nicht dazu gekommen, mir Javon Holland anzugucken, der dementsprechend ja angeblich in diese Flexibilitätsrolle so reinfallen soll. Wie gesagt, fände ich schön. Fände ich tatsächlich schön, gerade wenn er da auch die Rolle des Strong Safety sehr gut übernehmen könnte. Ich glaube tatsächlich immer noch, dass zumindest in der kommenden Saison Noah Igbinogene, das hört Rico ja so gerne, dass Noah Igbinogene, also dass er tatsächlich unser Starting Slot, also unser Starting Nickel Corner sein wird, aber er muss sich beweisen. Er muss sich ganz schnell beweisen, sonst ist da auch ganz schnell Schluss, weil bisher hat er es noch nicht wirklich bewiesen, dass er dazu fähig ist. Eine Saison gebe ich ihm aber noch, beziehungsweise eine halbe. Da muss
das
er
beweisen,
dass er dementsprechend die Rolle auch ausfüllen kann.
Ja, tatsächlich, Cornerback ist halt tatsächlich eine der schwierigeren Positionen, aber insgesamt hast du natürlich recht. Ich habe ihn sehr viel trainieren sehen in der Offseason auf seinen Social Media Kanälen, war er ähnlich aktiv wie unser Quarterback Tour, der ja auch, das habe ich ja bei Big Easy witzigerweise kommentiert auf Twitter, die Foto-zu-Workshop-Ratio bei Tour ist ziemlich insane. Ja. So, jetzt haben wir vorhin, und das ist eine Frage, auf die ich tatsächlich noch so ein bisschen eingehen will. Du hast über den Middle-Linebacker gesprochen und diesen General, also Luke Kuechly ist für mich so dieser General der Defense. Ja. So, und jetzt ist es tatsächlich so, es ist ja gar nicht mehr unbedingt der Middle-Linebacker, sondern, und das ist, was Javon Holland zum Beispiel bei Oregon unglaublich stark gemacht hat. Er hat Offense erkannt, er hat gesehen, wo es hingehen kann. Und das ist jetzt gar nicht mal mehr die Midlinebacker, sondern halt Safeties diese Rolle übernehmen. Bobby McCain war da auch ein Beispiel für, sehr intelligenter Spieler. Und jetzt haben wir Javon Holland geholt. Und ich glaube tatsächlich, das war ja einer der Lieblingspicks, tatsächlich Lieblingsspieler von unserem Front Office. Wird Javon Holland jetzt nicht direkt logischerweise, aber wird er nach Jahr zwei, sage ich mal, wird er dieser Captain der Defense von der Safety-Position aus werden? Und ist es für dich sinnvoll, einen Safety als Captain der Defense, als Sprachrohr der Defense zwischen Coaching-Staff und Spielern zu installieren? Oder findest du das eher kritisch? Was ist deine Meinung dazu?
Also erstmal zu der ersten Frage, ob er das kann oder ob er das wird. Keine Ahnung. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Hängt natürlich auch viel davon ab, was Flores dann dementsprechend da drin sieht. Ich gebe zu, dass ich persönlich vielleicht, da bin ich vielleicht auch zu konservativ, es kritisch sehe, das einem Safety zu geben. Weil ich glaube, dass ein Safety mit sehr viele andere Aufgaben hat und halt eben nicht dafür da ist, die Defense zu lenken. Vor allen Dingen muss man sich Folgendes vorstellen. Man hat die Front 7. Ja, egal wie sie aufgebaut ist, da stehen 7 Spieler. Und dahinter stehe ich. So, das heißt, es muss sich fast die komplette Front 7 muss sich umdrehen oder von hinten hören, was der zum Beispiel der Strong Safety, Free Safety wäre noch weiter hinten, was der Safety dementsprechend sagt, um darauf dementsprechend zu reagieren. Natürlich hat der Safety, weil er hinten steht, eine Übersicht über das Ganze. Ja, aber tatsächlich einen Middle-Linebacker oder einen Linebacker, einen Inside-Linebacker oder jemand, der in der Front 7 steht, ist näher zu allen dran. Er hat es leichter, finde ich, zu dirigieren. Deswegen sehe ich es kritisch, das in Safety machen zu lassen. Möglich ist das natürlich. Und ich kann mir, also natürlich wird es da auch immer Beispiele geben, wo das funktioniert. Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es Momente gibt, wo ich das dementsprechend mache. Aber bei uns, in unserem Team, Stand jetzt, sehe ich tatsächlich eher Jerome Baker in der Rolle und würde auch Jerome Baker, gesetzt dem Fall, dass er die Spielintelligenz zeigt und endlich diesen letzten kleinen Schritt macht, weil viel ist das nicht mehr, würde ich eher in der Rolle sehen und würde ihm die Rolle dann auch eher geben als einem Safety, ob es jetzt ein Niederländer ist oder ein anderer, keine Ahnung, aber das sehe ich eher so.
Okay.
Ich hoffe, das ist klar. Ich hoffe, es ist klar, warum, ja?
Ja, doch, also ich verstehe das schon. Deswegen, ich war mir, also was heißt, ich war mir relativ bewusst, aber ich dachte mir, dass du da diesen Take zu hast und deswegen wollte ich das nochmal reinbringen, weil für mich persönlich, ich glaube tatsächlich, dass beide es können oder dass es von beiden Positionen aus auch sehr, sehr gut möglich ist. Man muss es halt, also ist halt Kommunikation und Kommunikation ist wichtig und gerade bei der Defense noch wichtiger als bei der Offense, weil da reagierst du und agierst du nicht und dementsprechend, ja. Herr Micho, da möchtest du bestimmt noch was zu sagen.
Was mir noch dabei einfällt, ist, es gibt ja einen Grund, warum man das eigentlich, die Aufteilung hat wirklich der Middle-Linebacker oder der Mike, zumindest im nochmal, wir reden hier nicht unbedingt jetzt von dem absoluten Profibereich, weil da haben wir beide nicht gespielt. Wir sind einfach nicht erkannt worden. Wir hätten es verdient gehabt, aber sollte nun mal nicht sein, man braucht halt immer auch ein bisschen Glück dazu. Gut, okay. Nein, aber im Normalfall ist es halt so, dass der Middle-Linebacker halt die Kommandos gibt und dabei vor allen Dingen die Front Seven dementsprechend dirigiert und dass das Backfield vom Free Safety dirigiert wird und der Free Safety eigentlich derjenige ist, der dementsprechend dann alles andere organisiert und weitergeht. Und ich habe es selbst oft genug erlebt, klassisches Beispiel, ich stand an der Seitenlinie, da durfte ich also nicht aufs Feld. Gut, ich war verletzt, aber auch das hätte, glaube ich, nicht die große Rolle gespielt. Jedenfalls war es wirklich so, wir standen dort mit 4 Defensive Backs, also Strong Safety, Free Safety und die beiden Linebacker. Und unser DC sah sofort da einen Pass, und zwar einen tiefen Pass auf uns zu kommen. Und zwar einen sehr tiefen. Und es gibt dafür diese Audibles, es gibt dafür, so, wir haben mit Farben gearbeitet, das heißt, er sagt, rief zum Beispiel rein, check, und sagt dann eine Farbe, und dann mussten sich dementsprechend die Coverage-Spieler dementsprechend umstellen. Und er sagte, check green, das hieß, die 4 Defensive Backs müssen allesamt rückwärts auf eine Linie, um halt eben hinten zu verteidigen. Und er rief halt rein, check green, check green. Der Free Safety bekam das auch mit, rief weiter, check green, quer übers Feld. Die Cornerbacks ließen sich zurückfallen, der Free Safety ließ sich zurückfallen, aber der Strong Safety, der vor ihm stand, bekam es gar nicht mit. Und wir haben mal eben einen 25-Yard-Pass kassiert. Tatsächlich eigentlich einfach nur aus dem Grund, dass der Strong Safety das nicht gehört hat und nicht mitbekommen konnte, weil es ist auch bei einem Spiel, auf dem Spielfeld selber, relativ laut. In den Helmen hört man nicht so wahnsinnig gut, zumindest die Helme, die ich auf hatte, dass er einfach dieses Check Green nicht mitbekommen hat, weil der Spieler hinter ihm stand. Und deswegen würde ich das nochmal eigentlich aus eigener Erfahrung kritisch sehen, wobei das auf so hohem Profiniveau natürlich mit Sicherheit nochmal was anderes ist.
Ja, also hören in den Helm ist meist etwas schwieriger als ohne Helm. Ich denke, das trifft schon. Ja, ist klar. Also es bedarf sehr, sehr viel Absprache und muss man. Ich befürchte aber, dass die Leute dazu Profis genug sein sollten. Man weiß es halt nie genau, aber mei.
Aber dafür ist natürlich auch dann die Lautstärke immer relativ wichtig. Das heißt dann immer so von wegen, okay, die Offense wird von der Lautstärke im Stadion, wenn Zuschauer da sind, gestört, weil die nicht wirklich Audibles und sonst noch was machen können mit Snapcount und allem drum und dran. Ja, das mag sein. Aber wenn man das mal sieht, dass bei einer Defense, wenn man da sieht, dass da was umgestellt werden muss, dass es tatsächlich auch meistens einen Spieler gibt, die dann wirklich von Spieler zu Spieler laufen und irgendwelche Änderungen wirklich quasi ins Ohr schreiend weitergeben, finde ich das auch schon immer heftig. Die Defense wird ja gerne vergessen. Das heißt, rein theoretisch, die meiner Meinung nach sollten die Zuschauer, um diesen Heimvorteil auszunutzen, solange man im Huddle ist, sehr, sehr laut sein, weil da tatsächlich die Offense-Calls doch deutlich komplexer und schwieriger sind als die Defense-Calls, aber danach gar nicht mehr so unbedingt schreien, weil ich glaube, dass die Audibles und die Umstellung für eine Defense wichtiger sind als für eine Offense. Aber das ist nur eine ganz persönliche und individuelle Meinung.
Ja, das mag jeder vermutlich für sich selber entscheiden. Ich sag mal, gut, jetzt haben wir sehr, sehr viel über die Defense gesprochen. Gut, wir sind dabei natürlich auch so ein bisschen defensive-minded, wenn ich das mal so beschreiben darf. Jetzt haben wir, wenn ich das große Gesamtbild jetzt in der Defense sehe, folgen unsere Verpflichtungen in der Offseason und über den Draft. Verfolgen wir ein klares Schema? Sieht man einen klaren Plan hinter diesen Verpflichtungen, was ein System angeht oder wie gesagt, was einen klaren Defense-Plan angeht, Micho?
Ja, also ganz klar ist die flexible Front. Ich glaube, das ist das A und O. Also wir haben eine starke individuelle Secondary mit Byron Jones und mit Xavien Howard. Ich glaube, da braucht niemand drüber reden. Unsere Outside-Receiver sind sehr, sehr gut. Wir können dort natürlich dementsprechend in Man-Coverage agieren. Und das gibt der Front ganz andere Möglichkeiten. Wir regieren mit der Front super flexibel. Das heißt, wir können tatsächlich, was ich vorhin mal angedeutet habe, sehr viel mit Stunts, Loops und Blitzen arbeiten, auch mit Delayed-Blitzen, weil die Offense halt eben an unserem Personal nicht genau sehen kann, was kommt. Und auch anhand der Spieler immer weniger erahnen kann, von wo der Druck kommt und so weiter. Es gibt natürlich immer Quarterbacks, die das einfach irgendwo sehen oder die es über simple Mittel die in der Lage sind, das über simple Mittel herauszufinden. Allerdings sind wir, glaube ich, in der Lage, eine gute Mischung aus Man- und Zone-Coverage auch zu spielen mit den Spielern. Und wir gehen halt dementsprechend, wir haben jetzt die Front aufgebaut, wir haben zuerst mit der Secondary angefangen, dass wir die Secondary stärker gemacht haben, und zwar die Outside-Cornerbacks. Jetzt sind wir über die Front gegangen. Ich bin der Meinung, dass unsere Front-7 bis auf die leichte Verbesserung auf der Linebacker-Position, dass wir da tatsächlich gesettelt sind, dass unsere Outside-Corner sehr gut sind, dass wir uns auch im Slot nicht verstecken brauchen, weil Nick Needham tatsächlich auch schon gezeigt hat, dass er da dementsprechend gut agieren kann und dass auch unsere Linebacker teilweise im Slot gut agieren können. Ich bin der Meinung, dass unsere Safeties da noch eine deutliche Lücke sind. Da haben wir uns ja auch lang genug drüber unterhalten. Das sind wir mit Javon Holland angegangen. Das war der erste Schritt. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, und nochmal, ich habe mir den Spieler nicht deutlich genug angeguckt, ist auch Javon Holland so flexibel einsetzbar. Das heißt, wir kommen komplett über die Flexibilität und sollten, wenn das System halbwegs greift, was ich vermute mit der flexiblen Front, auf deutlich höhere Sackzahlen kommen im nächsten Jahr. Das wäre so das, woran ich das wirklich messe. Wir müssten deutlich mehr Druck auf die gegnerischen Quarterbacks ausüben. Und das sollte uns dementsprechend auch gelingen. Was wiederum dazu führt, dass zum Beispiel vor allen Dingen Xavien Howard seine Interception-Zahlen auch stabil halten kann. Und das ist wieder so mein Hot-Take, was ich aus der Defense sehe. Und ich glaube, dass der Plan auch genau in diese Richtung geht.
Sehr schön. Ich glaube, da sehen wir den gleichen Plan. So, jetzt haben wir aber auch schon ordentlich Zeit wieder hier verbracht. Ich würde tatsächlich bei der Offense gar nicht so sehr ins Detail gehen. Das können wir vielleicht noch in der Offseason vielleicht nochmal genauer angehen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich gehe mal kurz die Offense durch. Wir haben halt in der Offensive Line Verstärkung uns geholt. Jetzt ist die Frage, hat dies Auswirkungen auf das Blocking-Scheme? Also es gibt ja Zone- und Man-Blocking. Das heißt, beim Man-Blocking hat jeder die O-Liner einen klaren Gegner, den er angeht. Beim Zone-Blocking hat man eine Zone, die man zu blocken hat. So kann man sich das vorstellen. Ähnlich wie beim Cornerback oder beim Defensive Back. Man Coverage ist er auch, direkt am Mann sein. Zone Coverage ist, ich habe halt meine Zone, wo ich verteidigen muss. Da sehe ich tatsächlich jetzt keine Änderung. Ich weiß nicht, Micho, ob du da jetzt bei unserer Offensive Line von den Spielern her eine Änderung des Blocking Schemes erkennst. Ich sehe halt nur, dass wir personell wahrscheinlich besser sind als vorher, aber da haben wir auch drüber gesprochen. Was sagst du dazu?
Relativ eindeutig. Es wird in der NFL ja durch den Kyle Shanahan Tree immer beliebter, dieses Outside Run Game. Das heißt, wo tatsächlich in die Outside Zone reingeblockt wird. Das sehe ich bei uns nicht. Also ich sehe tatsächlich weiterhin, dass wir viel mehr Inside-Läufe machen werden. Das heißt, ich sehe keine Änderung, sondern ich sehe nur eine Bestätigung des bisherigen Systems nach meinem Dafürhalten.
Ich meine, Miles Gaskin hat ja schon mal angedeutet, ich gebe dem schon ein gewisses Gewicht, aber das Playbook der Dolphins soll sich soll anders sein als das aus der letzten Saison. Also das wurde schon angedeutet, aber das würde ich jetzt nicht.
Oder
richtig, das würde ich halt aber auch nicht an der O-Line jetzt festmachen. Also da sehe ich jetzt keine Änderung. Das wollte ich jetzt noch mal so gesagt haben. Das ist ja auch das, was du gerade bestätigt hast.
Ja.
Okay. Gut, bei den Tight Ends hat sich auch nichts geändert, außer dass wir jetzt Hunter Long noch haben, der ich denke, wenn man davon ausgeht, dass Smythe öfter mal gestartet ist, dieser Begriff Starting ist halt auch klar, aber was uns auch klar sein muss, ist, dass Jizicki und Smythe in ihr letztes Vertragsjahr gehen und die letztes Jahr zusammen über 1000 Snaps gesehen haben und ich denke, Hunter Long wird zumindest einen der beiden beerben. Aber das ist eine rein personelle Geschichte, die nichts mit dem Scheme zu tun hat.
Also wir haben ja relativ 12 Personal gespielt. Relativ viel. Das heißt, wir haben tatsächlich viel gespielt mit einem Running Back, zwei Tight Ends. Das lag ja an verschiedenen Geschichten. Da sind wir ja auch jetzt offensiv deutlich anders ausgestellt. Da kommen wir ja sicher gleich bei den Receivern auch nochmal dazu. Aber auch auf der Tight-End-Position ist es halt so, das Problem ist, dass Durham Smicey halt der klare Blocking-Tight-End war, der zwar auch fangen konnte, aber halt auch bei weitem nicht in Maße und Gesicki eigentlich eher ein klassischer Receiver war. Big Slot? Hat ihn, glaube ich, Jan genannt. Fand ich eigentlich eine sehr schöne Beschreibung. Big Slot Receiver, anstatt ein klassischer Tight End. Und dass man mit einem Spieler wie Hunter Long und vielleicht auch dann Shaheen, wenn er noch mal einen Schritt nach vorne macht, viel eher die klassische Tight End-Rolle machen kann und dann viel mehr mit 11 Personal spielen kann, wo man den Spieler tatsächlich sowohl im Blocking benutzen kann, was man bei Gesicki dann einfach nicht kann, oder halt eben tatsächlich auch ins Receiving setzen kann und auch da die Defense halt auf beides aufpassen muss. Von daher glaube ich, dass das schon eine Systemänderung sein kann bei den Tight Ends, nämlich halt eben gerade in Verbindung mit den Receivern viel mehr hin zu 11 Personal und weg vom 12 Personal.
Okay. Das tatsächlich. Hat das denn eine Auswirkung auf das offensive System generell? Was für ein offensives System spielen wir überhaupt? Hat dieses System, was wir jetzt nächste Saison spielen werden, hat das einen Namen? Micho.
Wenn ich das mal wüsste. Ich glaube, durch unsere OCs kann sich da keiner was vorstellen. Klar ist aber, dass unser offensives System sich ändern muss. Also mit Ryan Fitzpatrick, klassischer Ganzlinger, tiefe Pässe, gib ihm, haben wir halt ganz anders spielen können und auch spielen wollen, als wir jetzt haben. Wir hatten Receiver, die keine Separation kreiert haben. Und jetzt mit Fitzpatrick haben wir einen Spieler, der auch die in engste Fenster auch tief geworfen hat, wenn es mal drauf ankam. Wir haben mit Tua jetzt aber einen Spieler, der tatsächlich mehr Separation braucht und der tatsächlich vor allen Dingen seine Stärken im Kurzpassspiel besitzt. Und da müssen wir dementsprechend vom System, glaube ich, weggehen. Aber wie das genau aussehen wird, können wir, glaube ich, noch gar nicht sagen, auch bedingt halt eben durch die neuen OCs. Also ich würde tatsächlich schätzen, dass wir sehr viel mehr, wie gesagt, mit 11 Personal laufen und mit 11 Personal laufen bzw. passen, also viel mehr 11 Personal auf dem Feld haben werden und tatsächlich, was das Receiving angeht, unsere Deep Threats vor allen Dingen dazu benutzen werden, um die Box leicht zu machen und dann versuchen über Separation und so weiter tatsächlich hingehen werden und versuchen werden, das Kurzpassspiel auch vielleicht über Running Back sogar ein Stück weit eher zu etablieren.
Okay, also worauf ich gerade tatsächlich hinaus wollte, war der Begriff West Coast Offense.
Ja, aber ich glaube nicht, dass wir eine klassische West Coast Offense machen werden, deswegen.
Nicht? Das ist halt die spannende Frage. Also, was bedeutet West Coast? Es gibt halt die klassische Bill Walsh West Coast Offense. Das sind viele kurze Pässe. Also ich glaube, eine klassische West Coast Offense ist das, was Drew Brees bei den Saints veranstaltet hat. So würde ich das zumindest beschreiben wollen. Das ist halt so eine klassische West Coast Offense. Und jetzt haben wir mit Will Fuller und mit Jane Waddle halt zwei Spieler, die verdammt viel Speed mitbringen. So, es kann jetzt, gibt's zwei Optionen. Speed horizontal oder Speed vertikal. Und ich glaube tatsächlich, dass deswegen habe ich diesen Begriff West Coast Offenses einfach mal ins Rollen gebracht. Ich glaube, dass wir beides bedienen können. Ich glaube aber auch, dass wir durch einige Elemente der West Coast Offense zum Erfolg kommen werden, weil Tua halt dann kurze Pässe im horizontalen Bereich auch Will Fuller und Jalen Waddle spielen kann, die dann halt mit Yards After the Catch arbeiten. Was ja auch bei Jalen Waddle, wenn man sich Tape von Jalen nochmal anguckt, unglaublich genial ist, wie er manchmal durchkommt, wie er manchmal reagiert, wie er halt aus kleineren, kleinen, kurzen Pässen, was er daraus macht. Ja, deswegen dachte ich, ich bringe gerade noch mal.
Ja, wenn du damit dann anfängst, würde ich tatsächlich sagen, wir würden eher eine Erhard Perkins offen spielen. Ist auch meine Hoffnung, wenn ich ehrlich bin.
Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Ja, Erhard Perkins Offense ist vielleicht etwas schwieriger zu erklären, weil die Erhard Perkins Offense tatsächlich extrem, ja, flexibel ist. Also während man sagt, die West Coast Offense ist zum Beispiel ganz klar auf Kurzpassspiel ausgelegt, oder eine Air Raid ist zum Beispiel ganz klar auf viele Receiver und Passing und Passen ausgelegt, ist eine Erhard Perkins Offense komplett wandelbar. Das kann also sowohl sogar eine Heavy Run Offense sein, als auch tatsächlich eine sehr vertikale Passing Offense. Es geht dabei dementsprechend immer um Konzepte, und ich glaube, dass Brian Flores das so ein bisschen auch von tatsächlich einem Tom Brady beziehungsweise der Offense, die Patriots gespielt haben, sich so ein bisschen abgucken kann, denn man kann über Tom Brady viel Negatives, man kann viel Positives sagen, aber eins war definitiv, Tom Brady ist ein relativ intelligenter Spieler gewesen, der aber nicht den Mega-Arm gehabt hat. Und so ähnlich sieht's ja bei Tua auch aus, dass er relativ spielintelligent zu sein scheint. Er muss sich noch ein bisschen an den Speed in der NFL gewöhnen. Aber auch er hat nicht den Mega-Arm, wie zum Beispiel jetzt ein Josh Allen oder sowas, ja. Also der da wirklich hier, ne, die Kanone jedes Mal auspackt und jedes Mal über 60 Air-Yards wirft oder sowas. So. Und wenn man sich da halt die Offense der Patriots da anguckt, kriegt man eine relativ gute Idee, nämlich davon, dass im Prinzip sehr viele Options gab. Das heißt, Receiver und Quarterback oder auch Running Backs müssen auf derselben Wellenlänge liegen. Das heißt, es wird gar nicht so genau vorgegeben, du gehst jetzt den und den Laufweg, sondern es wird zum Beispiel zum Running Back grundsätzlich gesagt, okay, du setzt dich ab in die Flat Zone und drehst dich um und entscheidest dann anhand des Receivers oder anhand des Cornerbacks oder anhand dessen, was du siehst, das können halt verschiedene Reads sein, ob du jetzt nochmal 5 Yards tief gehst, ob du von da aus eine Slant laufst oder ob du nach innen kommst, dem Quarterback entgegen. Also da, du hast halt verschiedene Konzepte und verschiedene Optionen an der Stelle, um dementsprechend zu reagieren. Und das wird auch dann ständig erweitert, je mehr das aufeinander abgestimmt wird, desto mehr werden diese Konzepte aufeinander erweitert. Und es gibt nur eine grundsätzliche Richtung, in die im Prinzip der Receiver läuft oder laufen kann. Und alles andere ist optional davon, wie der Spieler das liest. Und entscheidend ist halt, dass Receiver und Quarterback dasselbe lesen. Oder auch Running Back. Ob's jetzt, man kann da ganz klassisch auch ganz viele Option Runs zum Beispiel einbauen. Auch Quarterback Options und so weiter. Das heißt, das Ganze ist sehr auf Optionen ausgelegt, extrem flexibel. Und das kann zum Beispiel auch bedeuten, wenn einem die Defense die Möglichkeit geht, dass halt Jalen Waddle, Devontae Parker und Will Fuller 4 Spielzüge hintereinander, alle 4 eine Post-Route laufen. Das heißt, alle 4 vertikal tief und alle zack in Richtung Post und jedes Mal einen tiefen Ball von Tua bekommen. Und dann plötzlich in der zweiten Hälfte fast nur Screens auf die Running Backs gespielt werden. Das kann dann in so einer Earhart Perkins Offense durchaus sein, weil sie halt dementsprechend flexibel geht. Tatsächlich würde ich mir das auch wünschen und ich glaube, wenn ich bedenke, wo Favros herkommt, was für einen Spieler wir in Tour haben, was man sich von Tour erhofft und was für Spieler wir jetzt auch dementsprechend geholt haben. Natürlich könnte man auch eine Heavy Pass Air Raid Offense mit den Receivern aufbauen, aber da glaube ich dann vor dem Hintergrund weniger dran und ich glaube, ich verliere mich schon wieder im Reden und jetzt habe ich selbst Rico unterwegs verloren, oder?
Na, alles, ich bin noch da. Und das ist ja, ich finde es spannend. Also gerade Earhart Perkins Offense ist natürlich, weil ich habe gerade noch mal nebenbei geschaut, da hat witzigerweise, weil wir im Vorgespräch über Adrian noch gesprochen hatten, Adrian Frank hat 2017 dazu noch einen Artikel geschrieben über das System und warum die Patriots das so, warum das die Patriots so erfolgreich machen. Und ich fand den Einstieg von Adrian sehr, sehr gelungen. Und es ist ein Einstieg, den ich quasi auch so wählen würde. Der Artikel lautet, die Offense der New England Patriots analysiert wie eine Schachtel Pralinen. Also das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt. Ja, also das Zitat aus dem Film Forrest Gump.
Ich bin beeindruckt, Rico, du kennst Filmzitate.
Hey.
Haben wir dir was beigebracht im Laufe der großartig.
Tom Hanks ist einer, ist mein Lieblingsschauspieler. Ja, also deswegen, den Film kenne ich. Ja? Also, jetzt, also, es ist ja nicht so, als wenn ich nur weil ich andere Filme gucke als ihr Opas, also ja, nur weil ich nicht weiß, wer 1910 James Bond war oder was weiß ich, ja. Muss das ja nicht
vielleicht heißen, an der Stelle mal klar, off-topic, man sollte dazu noch wissen, dass wir euch nicht das ganze Interview mit Jan Beckwert vorgespielt haben, sondern dass es danach noch 1,5 Stunden weiterging und darunter auch, ich glaube, mindestens 1/2 Stunde über Filme, wo Rico dann wirklich gar nichts mehr wusste.
Das ist richtig. Also es war das war richtig
Ich wollte mir eigentlich eine Frage zum Abschluss aufbewahren, aber ich habe dir letzte Woche einen der besten Football-Filme empfohlen. Hast du ihn mittlerweile gesehen?
Nein.
Weißt du überhaupt noch, um welchen es ging?
Irgendwas mit Hot war es.
Irgendwas mit was? Es war Last Boy Scout mit Bruce Willis.
Ja, sag ich doch.
Ja, genau. Guck ihn dir an, Nico, verdammt. Und ja, alle anderen, die ihn noch nicht gesehen haben, auch.
So, was ich jetzt aber tatsächlich noch mal sagen wollte, ist, weil du, und das ist das, warum ich jetzt gerade so ein bisschen off-topic nicht so antworten konnte, weil ich mich um George Gottsie gekümmert habe. Der war nämlich tatsächlich 2011 bis 2013 bei den New England Patriots, Offensive Assistant und Tight Ends Coach. Ja, der war dann bei den Lions Quarterbacks Coach, und bei den Houston Texans Offensive Coordinator bzw. Quarterbacks Coach. Aber seine Zeit bei den Patriots ist ja genau diese Zeit. Gut, das war damals die Zeit mit Hernandez und Gronk, also noch mal ein bisschen was anderes. Aber ist das vielleicht auch ein Hinweis auf ein mögliches Comeback dessen, was bei den Patriots lief, nur für uns?
Ja, also klar, Frost hat das natürlich mitbekommen, er hat es hautnah gesehen, wie sowas laufen kann, aber Frost ist halt defensive-minded und im Grunde genommen ist es die Aufgabe eines OCs und er muss seinen OC danach aussuchen. Das heißt, bisher hat er da kein besonderes glückliches Händchen mitgemacht. Er muss also einen OC finden und das ist eigentlich das Entscheidende, der das System hat und er muss, und er hat ja tieferen Einblick als ich, manchmal bin ich mir da nicht ganz sicher, aber doch, im Endeffekt hat er einen tieferen Einblick als ich und muss dann entscheiden können, ist Tua und sind seine Receiver gut genug, um das tatsächlich auch umsetzen zu können. Weil man tut natürlich zum Beispiel einem Spieler keinen Gefallen, einem Quarterback keinen Gefallen. Ich sag jetzt mal, Blake Bortles. Wobei, ich kann nichts über die Spielintelligenz von vielen von den Spielern sagen. Aber man tut einem Spieler keinen Gefallen, wenn man ihn in Earhart Perkins offensetzt und halt eben, dass sie seine Stärken sind. Und da muss man halt wirklich sehen, macht Tua noch den nächsten Schritt? Ich glaube, davon hängt viel mehr als vom OC. Denn noch, auch das hat Jan ja gesagt, ist Tua mit seinen Reads, er hat Schwierigkeiten mit seinen Reads. Und das darf in der Earhart Perkins Offense nicht passieren. Da muss er deutlich schneller und selbstbewusster und sicherer werden. Und den Sprung muss er machen. Und den muss er diese Saison machen. Sonst wird das auch mit der Ehrhard Perkins Offense nicht, egal was für ein OC wir haben. So, das heißt, vielleicht ist das gar nicht so sehr der Hinweis, sondern müssen es allein von der Entwicklung von Tua abhängig machen.
Ja, gut, ich denke, das ist sowieso, dass die Dolphins diese Saison stehen und fallen mit ihrem Quarterback wie kein anderes Team. Ich denke, das ist relativ, also es sollte uns allen bewusst sein, dass wir vielleicht defense-mäßig einigermaßen genauso gegenhalten können. Aber wenn Tua sich nicht entwickelt, dass es dann verdammt schwierig wird. Ja, also jetzt ist die Frage, du hast das Herr Perkins-System angesprochen. Nochmal die konkrete Frage. Wir haben uns über die O-Line unterhalten. Da gab es jetzt nicht viel. Tight Ends hast du auch erklärt. Haben wir wieder ein bisschen mehr Flexibilität gewonnen. Wide Receiver haben wir uns deutlich verbessert. Ist das alles aligned in eine Richtung? Also ist das wirklich, wo man sagen kann, ja, da steckt ein klarer Plan hinter und dieser Plan ist Punkt, Punkt, Punkt.
Ich würde sagen, in der Beziehung so klar und deutlich, wie du es artikulierst, ganz klar nein. Und das finde ich auch gut so. Denn das würde bedeuten, dass wir ja schon gesettelt wären, dass wir wüssten, in welche Richtung wir gehen. Wir würden uns jeder Flexibilität berauben. Stattdessen ist zum Beispiel ein Spieler wie Jalen Waddle zum Beispiel auch vielseitig einsetzbar. Er kann auch in anderen Systemen gut spielen. Ich glaube, der kann in der West Coast und in der Air Coryell und in der Air Perkins, in der Air Raid, der kann überall dementsprechend seine Rolle spielen. Und das ist auch gut so. Denn da wir noch nicht wissen, wie sich Tour entwickelt, wissen wir auch noch nicht wirklich, wie es dementsprechend weitergehen wird. Und wenn wir es nur auf, wenn wir festgelegt wären, wenn wir ganz, ganz stupide festgelegt wären, wären wir so unflexibel, dass wir im Endeffekt, dass wir dann auf Jahre hinaus wieder was verbraten hätten, wenn es nicht klappt. Stattdessen erhalten wir uns die Flexibilität und wenn es Tour nicht sein sollte oder wenn es mit Herbert Perkins Offen zum Beispiel nicht klappen sollte, kann man eventuell tatsächlich umschwenken, zum Beispiel auf eine West Coast Offense. Dauert dann vielleicht noch mal eine Saison, aber wir haben zumindest noch die Möglichkeit, wenn wir uns irgendwie auf was ganz, ganz Eindeutiges festlegen würden, ohne zu wissen, wie Tua jetzt reagiert, dann würden wir wieder bei Null anfangen danach. Und daher finde ich das eigentlich gut, dass wir noch nicht festgelegt sind.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Also, wir haben natürlich jetzt über die Offense im Vergleich zur Defense sehr, sehr wenig gesprochen. Aber ich fand auch nicht, dass es in der Offense jetzt so viel gibt, was jetzt irgendwie, du hast es halt sehr, sehr gut und sehr, sehr schön erklärt. Was so einen klaren
Das sagst du jetzt nur, weil du noch mit mir zusammenarbeiten willst. Ich glaube, wie gesagt, ich habe immer noch das Gefühl, dass ich teilweise die Zuschauer oder Zuhörer totgelabert habe und sie sich kaum was drunter vorstellen können. Aber gut.
Ich hoffe nicht, weil sonst kriegen wir vielleicht eine Anzeige. Ja, oder du, jetzt, dann bin ich fein raus. Nee, also ich fand's gut. Ich freue mich halt immer, wenn man solche Sachen nochmal erklärt bekommt. Und ich denke, es hat auch in die Frage von Martin sehr, sehr gut reingepasst. Und ich finde, es zeigt auch so ein bisschen, wohin die Reise defensiv geht und offensiv geht. Und ich glaube, dass wir gerade defensiv einen klaren Plan letztes Jahr schon erkannt haben und dass wir diesen Weg einfach weitergehen, weil er sehr erfolgreich war für mein Dafürhalten. Und in der Offense, dass viel jetzt eigentlich darauf ausgerichtet ist, Tua zu unterstützen, ihm zu helfen. Und dass wir das auf verschiedensten Wege versuchen, beziehungsweise uns viele Möglichkeiten offen halten. Und dass das quasi auch das System sein kann.
Ja? Ich glaube, gerade wenn wir über die Offense noch mal eine Folge machen sollten, ich glaube fast, dass wir das tatsächlich tun müssten mit Bildmaterial, mit Videoschnipseln, mit Unterstützung. Weil da geht's dann tatsächlich um Route-Konzepte. Wir können natürlich hier über X, Y und Z Receiver noch sprechen, aber du musst dann reden über Route-Konzepte, über Laufwege, über all sowas, über Yard After Catch, über Blocking-Schemes, über dann verschiedene Blocking-Rollen und dann verlierst du da komplett den Überblick drüber. Ich glaube, da brauchst du tatsächlich das Material zu erzählen, gäbe es ja natürlich noch eine Menge.
Ne? Ja, das können wir dann nochmal gucken, ob wir das halt dann nochmal gesondert machen in der Offseason, schauen wir einfach mal. Aber wie gesagt, ich glaube, das soll es jetzt erstmal gewesen sein für diese Woche, weil ja, ich glaube, das hat es jetzt sehr abgerundet. Mal ein bisschen tiefer, mal nicht so tief. Gerade für die Offense brauchen wir wahrscheinlich deutlich mehr Material, weil wenn man agiert, hat man immer mehr Möglichkeiten. Und wenn man, ich meine, wenn man sich allein jetzt kurz dazu noch, das jetzt führe ich das doch noch aus, den Cornerback. Wir haben darüber gesprochen, welche Möglichkeiten Cornerback hat zu verteidigen. Natürlich gibt es da immer noch ein paar Feinheiten, aber alleine, wie viele unterschiedliche Routen ein Wide Receiver laufen kann, im Vergleich zu dem, was ein Cornerback machen kann, das zeigt ja allein schon, wie viel komplexer, und Michael, du hast es ja auch angesprochen, dass ein Offensive Playbook ja deutlich komplexer ist als das, was die Defense macht. Ja, und dementsprechend, das zeigt schon, dass wenn man wirklich über die Offense sprechen will, dass man es vielleicht auch eher zeigen müsste. Da müssen wir dann noch mal schauen, wie genau wir das zusammenbekommen. Aber wenn es genaue Fragen gibt oder wir irgendwo was vielleicht nicht ganz richtig erklärt haben oder uns komplett auf dem Holzweg befunden haben, das könnt ihr uns gerne auch mitteilen.
Und wenn ihr so Filmtipps noch für Rico habt, auch.
Richtig, Filmtipps, alles, ich nehme alles mit. Ansonsten kann ich Harry Potter empfehlen, das dazu. Aber ja, Micho, hast du sonst denn noch etwas, was du loswerden möchtest?
Nein, ich glaube im Moment, mit Sicherheit würden mir noch kluge Sprüche einfallen, aber die lasse ich heute mal.
Ja, wundervoll. Ja, und ja, ihr habt's mitgekriegt, Martin hat uns über Patreon erreicht. Und wenn ihr auch Patron werden wollt für diesen Podcast auf Patreon, den Link findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr dazu Fragen habt, wie ihr uns da schon unterstützen könnt, fragt uns einfach. Ja, es ist schon ab 2,50 Mark, sage ich immer, also 2,50 Euro. Ich finde 2,50 Mark klingt einfach cooler. Möglich, das ist weniger als ein Cappuccino tatsächlich, to go, ein großer zumindest. Tatsächlich nicht mal, das ist tatsächlich die Hälfte von dem, was bei berühmten Kaffeemarken die großen To-Go-Geschichten kosten. Aber ja, also es ist gar nicht, also man kann es machen, wenn man ein bisschen was übrig hat. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Und ja, ansonsten, wenn ihr uns da nicht über Patreon unterstützen könnt, dann könnt ihr uns aber auch kostenlos unterstützen, und zwar auf Apple Podcasts vielleicht eine Rezension schreiben und schreiben, hey, ich finde das voll gut und gebe euch 5 Sterne. Zum Beispiel, das würde uns helfen, um im Algorithmus zu steigen. Natürlich kann man sagen, wenn man man braucht den Algorithmus nicht, wenn man guten Content macht. Aber es hilft, wenn man die Nische der Nische ist, hilft es dann doch ein bisschen aus dieser Nische manchmal ein bisschen hervorzukommen. Über YouTube unseren Kanal abonnieren, genauso wie ihr gerne überall, wo es Podcasts gibt, uns einfach einen Like oder ein Follow dalasst. Das hilft uns ungemein weiter. Und über YouTube einfach bei dem Video den Daumen hoch. Das ist das, worüber wir uns auch sehr, sehr freuen würden. Danke bisher auf jeden Fall für euren zahlreichen Support. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Und das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen süßer für uns, wenn wir von euch hören, dass es euch gefällt, was wir hier tun. Und bevor ich jetzt noch mehr Worte verliere, schließe ich das Ganze ab. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn es Fragen gibt, fragt uns einfach. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.